Es gibt keine Analysemethodik, mit der du absolute Sicherheit an der Börse haben kannst. Deswegen sage ich, dass die Gier gefährlicher ist als die Angst. Wenn ich anfange, Geld zu verlieren, dann ist das ein Rattenschwanz am Problem, der sich dadurch zieht. Wenn wir jetzt sehen, dass Michael Saylor 800.000 Bitcoin auf sich konzentriert, dann ist das schon fast ein Monopol. Solange man ihm vertrauen kann, dass er nicht verkauft, ist der eine Bank. Sobald er sein Versprechen bricht, ist er das größte Risiko für den Markt. Das Tödlichste an der Börse sind Emotionen. Wenn man sich an die Daten hält, dann ist man vorne. Das ist einfach so.
Mein heutiger Gast analysiert seit Jahren die Finanzmärkte, ist ein sehr bekanntes Gesicht auf YouTube, analysiert unter anderem auch die Kryptomärkte, hat sich eine große Community aufgebaut, selber erfolgreicher Investor. Und ich freue mich riesig heute über die aktuelle Marktsituation, aber auch mehr drumherum, um was es geht beim Investieren zu sprechen. Ja, und ich freue mich sehr, sehr auf dich, Alexander, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank.
Ja, du bist ja extra aus Deutschland hierher gekommen. Die einen oder anderen kennen dich vielleicht von STR Solution, von den Elliott Wave Analysen auf YouTube. Da schauen ja Zehntausende jeweils deine Videos. Und jetzt wirst du heute mit uns deine Erfahrung teilen. Wir haben extra hier das Band in Gelb gemacht.
Sehr schön.
Aber bevor wir hier jetzt detailliert ins Thema reingehen, habe ich ein paar kurze Fragen vorbereitet fürs Warm-up. Und bitte einfach um kurze Antwort. Und das sind 5 Fragen. Erste Frage ist, hast du lieber Recht oder Geld verdient?
Im besten Fall natürlich beides, aber in erster Linie Geld verdient.
Willst du lieber Satoshi treffen einmal im Leben oder Warren Buffett?
Ich denke schon eher Warren Buffett.
Echt? Bin ich gespannt, das müssen wir nachher noch ausführen. Dritte Frage, was wird zuerst passieren? Bitcoin auf 1 Million US-Dollar oder der digitale Euro wird eingeführt?
Da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, weil zeitliche Dimensionen überhaupt nicht mein Thema sind, auch in der Analyse. Aber ich denke, dass die Chancen nicht schlecht stehen, dass der Bitcoin die 1 Million erreicht, bevor wir den digitalen Euro bekommen.
Sehr schön. Was zerstört mehr Vermögen? Die Gier oder die Angst?
Boah, du stellst aber sehr tiefe Fragen. Ist ja schon fast philosophisch. Ich würde sagen, die Gier.
Die Gier?
Ja. Können wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Definitiv. Gerade wenn es ums Investieren geht, wo da die Fallstricke liegen.
Genau. Ja. Nächste Frage. Du darfst die nächsten 10 Jahre nur ein Vermögenswert besitzen. Ist es Bitcoin, Gold, Cash oder eine spezifische Aktie?
Ich möchte mich nicht unbeliebt machen, aber den Bitcoin würde ich wahrscheinlich eher nicht nehmen.
Alles gut.
Auch dazu kann ich gleich noch was sagen. Cash würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Das inflationiert zu stark. Eine spezifische Aktie, da müsste ich mir erstmal Gedanken darüber machen, welches ist. Ich denke, Gold als konservativer Investor, der ich nun mal bin, würde ich dabei bevorzugen.
Du bist ein konservativer Investor?
Würde ich sagen.
Echt?
Ja, würde ich von mir selber behaupten, trotz dass ich am Kryptomarkt aktiv bin.
Ja, das erstaunt mich jetzt. Okay, spannend, spannend. Ja, aber das bringt mich direkt auch zum Thema. Ich habe nicht so viele Informationen jeweils auch über dich gefunden im Internet, vielleicht auch bewusst, kann durchaus sein, aber wer bist du überhaupt? Wer steckt hinter STL Solutions? Wer ist Alexander?
Ich sage es immer in meinen Videos, ich bin hauptberuflicher Investor, professioneller Börsenanalyst und Geschäftsführer des Analyseunternehmens STR Solutions. Das ist manchmal so das Intro, ja. Deswegen geht mir das so einfach von den Lippen. Aber da steckt natürlich viel Wahres dahinter. Also ich bin Investor, ich suche mir gewisse Vermögenswerte aus, die attraktiv sind. Der Kryptomarkt, der bietet da sehr hohe Chancen, allein durch die gigantische Volatilität, die wir haben. Ich bin jetzt nicht auf dem Standpunkt zu sagen, dass der Kryptomarkt für mich dadurch interessant ist, dass ich von der Technologie überzeugt bin oder fundamental, dass der Bitcoin das beste Geldsystem oder sowas ist, mag alles sein, ist nur nicht mein Thema. Ich sehe, dass da sehr viel Geld zirkuliert, dass es viel Volatilität gibt und dass man damit Renditen machen kann. Darauf liegt mein Fokus. Der Kryptomarkt ist entsprechend interessant. Die fortführende Frage, wenn du nach meiner Person fragst, wäre dann natürlich, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Wann hat das Ganze gestartet? Und bei mir, du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, 2014 bist du auf den Bitcoin gekommen, bei mir war es 2017. Ich denke, da können viele Zuschauer vielleicht auch mitfühlen, weil 2017 war ja, glaube ich, so der Run, wo viele kleine Investoren oder Kleinanleger auf den Markt aufmerksam geworden sind. Und ich hatte davor schon so ein bisschen Erfahrung im Aktienhandel. Meine erste Aktie habe ich 2012 gekauft, die Commerzbank-Aktie. Und dadurch wusste ich schon so ein bisschen, wie das Game an der Börse läuft. Kryptowährungen haben mich damals ganz besonders interessiert, weil die über die Blockchain sehr nachvollziehbar sind. Die Transaktionen, die Kapitalströme, das konnte man gut analysieren. Mittlerweile ist das ein bisschen schwieriger geworden durch das institutionelle Kapital, durch die ETFs. Aber trotzdem sind die On-Chain-Daten, ich meine, du arbeitest ja auch mit On-Chain-Daten und wertest die aus, ist schon, ich möchte nicht sagen Game Changer, aber du bist damit schon einen guten Schritt dem Markt voraus. Wenn du noch die technische Analyse dazu packst, zwei Schritte. Ja, 2017 hat dann meine Reise am Kryptomarkt begonnen. Damals habe ich den Markt dann noch so ein bisschen mit Freunden und Verwandten mit meinem Cousin analysiert und wir haben dann angefangen, den einen oder anderen, der sich nicht so mit dem Kryptomarkt auskennt, zu begleiten bei den Investitionen. Daraus ist dann das Geschäft erwachsen. Mittlerweile sind wir fünf Analysten. Ich sage immer viereinhalb, weil wir einen Springer, ich sage mal so Urlaubsvertretung in dem Sinne haben. Ja. Aber wir analysieren halt insgesamt den kompletten Kryptomarkt, Bitcoin, Altcoins, auch tief in die Altcoins. Wir haben da so Angebote für Small Caps zum Beispiel, also sehr niedrig kapitalisierte Kryptowährungen, die dann nochmal eine Ecke volatiler sind, so ein bisschen so das Zockerniveau, sag ich mal. Und wir haben jetzt im halben Jahr, vor einem halben Jahr ungefähr, oder vor einem Dreivierteljahr auch angefangen, den klassischen Finanzmarkt zu analysieren. US-Indizes, Rohstoffe, Gold, Silber, teilweise auch mal so ein bisschen Öl dazwischen. Alles mit der Elliott-Wellen-Methodik, die ja auch die letzten Jahre Bekanntheit gewonnen hat. Und damit funktioniert das eigentlich alles sehr, sehr gut, sehr präzise. Wir können den Markt damit gut timen, hätte ich fast gesagt, aber ich habe ja gerade schon eingangs erwähnt, Timing, zeitliche Dimensionen sind nicht bemessbar. Man kann sie so ein bisschen dem ganzen Thema annähern, aber hauptsächlich Preisziele bemessen. Darüber sind wir dann, jetzt lass mich nicht lügen, 2022 oder 2023 auch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auf YouTube gestartet. Vorher haben wir 2021, meine ich, angefangen auf TradingView in den Community-Tabs Referenzanalysen zu
Okay.
erstellen, um Investoren, die für unsere Analysemethodik sich begeistern können, aber mal so ein paar nachvollziehbare Ergebnisse haben wollen, da dann eben die Ergebnisse zu liefern. Und in der Community von TradingView, würde ich mal sagen, sind doch schon ja, ein bisschen qualifiziertere Analysten auch unterwegs, vielleicht auch Hobbyanalysten, aber die wissen halt, worum es geht. Also eher schon Anleger, die sich mit dem Markt auskennen und von denen auch haben wir dann positive Resonanz bekommen, dass wir doch vielleicht auch mal einen YouTube-Kanal starten möchten und das haben wir dann gemacht. Jetzt sind wir in den letzten 3, 4 Jahren, wie lange wir jetzt auf YouTube sind, bei knapp 90.000 Abonnenten. Kriegen auch häufig die Rückmeldung in den Kommentaren, dass wir die besten Analysen Deutschlands präsentieren. Natürlich. Aber ja, das ist so der Punkt. Darüber hauptsächlich über die Kryptowährung gewachsen. Ein bisschen jetzt auch die klassischen Finanzmärkte im Fokus. KI ist ja auch so ein Thema, wo es Überschneidungspunkte zum Kryptomarkt gibt. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auch da ein bisschen drauf. Interessante Marktphase und darüber werden wir wahrscheinlich heute sprechen.
Ja, definitiv. Aber was ist denn vor 2017 bei dir gewesen? Also hast du da vorher schon, du hast vorher im Vorgespräch gesagt, auch du hast beim Anbieter für deutsche Autos gearbeitet quasi, oder? Aber wie bist du denn zum Investieren gekommen? Oder, du hast ja keinen Finanz-Background, ich auch nicht.
Nee, habe ich nicht.
Wie ist das so vor 2017 bei dir abgelaufen?
Also ich muss sagen, ich habe mich schon immer irgendwo für die Finanzmärkte interessiert. Ich habe auch schon, als ich noch in der Ausbildung war, 2008 habe ich meine Ausbildung gemacht bei einem der großen deutschen Autohersteller aus Stuttgart. Da habe ich mich schon für Finanzmärkte interessiert, auch für Volkswirtschaft. Das war vielleicht auch, glaube ich, so der Link, wie ich überhaupt zum Finanzmarkt gekommen bin. Volkswirtschaft hat vielleicht auch nur zweitrangig was mit Börsen zu tun. Ich habe mir zum Beispiel Hans-Werner Sinn, der ist ja auch sehr bekannt, den habe ich mir von oben bis unten immer, also durch die Bank alle Beiträge, die öffentlich verfügbar sind, angeguckt, dadurch dann ein Gefühl dafür bekommen, wie Kapital sich überhaupt bewegt, innerhalb von Volkswirtschaften, wie Preise gebildet werden und ähnliches. Und das hat mich irgendwie immer fasziniert. Schon in der Ausbildung habe ich mich dann, wie gesagt, mit Aktien auch auseinandergesetzt, Ende der Ausbildung dann meine erste Aktie gekauft. Der Bitcoin, der war da auch schon Thema, aber irgendwo wusste man noch gar nicht, was das ist. Aber hinterher kommt man dann eben doch da drauf, wenn man sich mit den Finanzmärkten auseinandersetzt. Ja, und dann, als ich auch als Geselle gearbeitet habe, immer wieder Geld am Markt investiert an
Was
Finanzmärkten.
ist Geselle?
Kennt man das in der Schweiz nicht?
Ja,
Als
ich.
ausgelernter Mensch mit einer abgeschlossenen Ausbildung,
Okay.
als Fachperson.
Wir kennen das, glaube ich, bei uns Leute, die mit Holz arbeiten und so weiter. Ich
Okay.
glaube, von da kennen wir es in der Schweiz, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, aber das ist jemand, der eine Ausbildung abgeschlossen hat.
Genau,
Okay.
als Fachkraft.
Als
Ja.
Fachkraft, okay.
habe ich gearbeitet. Aber nebenher hat bei mir schon immer irgendwo so ein bisschen der Anspruch in mir gelebt, Unternehmer zu werden. Weil ich habe dann neben der Arbeit auch zum Beispiel Dropshipping betrieben.
Klassiker. Klassiker. Man sucht ja ein Business.
Klassiker, oder? Ne? Das geht einfach. So ist es nun mal. Bis dann so um 2018 rum in Deutschland dann die Regulierung und die Einfuhrregulierung, insgesamt Zölle und sowas, so kompliziert wurden, dass das keinen Sinn mehr gemacht hat. Aber damals war ich dann eben schon im Bitcoin. Das war dann so der Turning Point, sag ich mal, wo ich dann vom Dropshipping-Business ins Krypto-Business gewechselt habe und mich dann voll aufs Krypto-Unternehmen konzentriert habe. Ja, das ist so im Prinzip der Weg, wie ich zum Bitcoin gefunden habe.
Wie kann man denn da auch, also ihr macht ja die Elliott Waves, also vielleicht kannst du in ein, zwei Sätzen für die Leute, die nicht wissen, was Elliott Waves sind, einfach mal ganz kurz sagen, was es da grundsätzlich geht, was das Ziel davon ist und wie bist du dazu gekommen? Also war es eigentlich Learning by Doing oder wie bist du in dieses Thema dann schlussendlich reingerutscht?
Um beim Ende deiner Frage anzufangen, das ist bei mir autodidaktisch gewesen, also Learning by Doing. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Wenn du am Finanzmarkt unterwegs bist, also war das zumindest bei mir und bei vielen anderen aus Rückmeldungen, dann fängst du an, irgendwann Dreiecke in den Chart zu zeichnen, genau. So rudimentäre Chartanalyse und dadurch wächst das dann. Dann kriegst du nochmal den Skill und den nächsten Skill dazu. Irgendwann hat es dann bei mir mit Fibonacci-Kennzahlen angefangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geläufig ist, aber das ist auch nochmal so ein tiefes Thema für sich, ein mathematisches System. Kann ich vielleicht auch noch mal was dazu sagen, ist ziemlich abstrakt und theoretisch, aber man kann es gut erklären, sodass man es nachvollziehen kann. Nur jetzt erstmal, um die Frage abzuräumen, Fibonacci-Kennzahlen haben dann den nächsten Weg in meine Analyse-Skills gefunden und darauf aufbauen die Elliott-Wellen-Methodik. Die Elliott-Wellen-Methodik beschreibt den Versuch, am Finanzmarkt Trendstrukturen zu identifizieren. Die sind meistens fünfteilige Bewegungsfolgen, eine Welle 1 aufwärts, 2 Gegenreaktion, 3, 4, 5. Und dann ist der Trend abgeschlossen, folgt normalerweise eine größere Korrektur, ein Bärenmarkt, je nachdem, in welchem Timeframe wir uns bewegen. Wir können die Elliott-Wellen-Methodik für kleine Bewegungen, zum Beispiel im Tageschart anwenden, um Daytrading zu betreiben oder auch um zyklische Strukturen zu identifizieren. Und mit der Elliott-Wellen-Methodik wollen wir genau das machen. Wir möchten Trendmuster identifizieren, natürlich möglichst frühzeitig. Wenn wir die identifizieren können, frühzeitig, kriegen wir ein Kauf-Setup. Dann können wir uns tief am Markt positionieren, bis sich der Trend erschöpft. Über die Fibonacci-Kennzahlen lassen sich dann Ziele und Ähnliches bemessen, ab denen dann ein Turning Point, also eine Top-Bildung oder Ähnliches, wahrscheinlicher wird. Korrekturen eingeplant werden müssen, können wir verkaufen. In der Korrektur würden wir wieder einkaufen. Und das machen wir jetzt eben seit vielen Jahren, über viele Zyklen am Kryptomarkt. Ist jetzt mein dritter Zyklus in dem Sinne, wenn der nächste Bullenmarkt jetzt steigt. Wie gesagt, 2017 war ich dabei, dann 21, jetzt 25. Okay, nächster Bullenmarkt wäre schon mein vierter Zyklus. Mein dritter Bärenmarkt, sagen wir so, den wir jetzt haben. Und auch da ist das Ziel, über die Elliott-Wellen-Methodik die Ziele entsprechend für den Bärenmarkt zu identifizieren. Und bisher läuft es ziemlich gut. Schon im letzten Zyklus, um vielleicht jetzt auch mal ein bisschen konkreter zu werden, da war erkennbar, dass wir um die 50.000-Dollar-Niveaus ziemlich interessante Preiscluster haben. Also ziemlich viele Daten, die darauf hingedeutet haben, dass die 50.000-Dollar-Niveaus interessant sind. Und das hat mich dann schon damals zu der Aussage verleitet, dass der nächste Bärenmarkt relativ wahrscheinlich gegen 50.000 Dollar führen wird. In die Richtung geht es jetzt ja auch gerade. Und das wären dann wieder Niveaus, wo man sagen könnte, dass eine Investition durchaus interessanter wird. Mhm. Ist natürlich auch nochmal abhängig von der Investitionsstrategie. Analyse und Investitionsstrategie muss man streng voneinander trennen. Sind zwei Bereiche, die ineinander fließen. Man muss beides umsetzen. Aber es ist getrennt voneinander zu beachten. Werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zukommen.
Genau, werden wir jetzt nachher schrittweise so tief ins Thema gehen. Aber da passt genau auch eine Frage. Ich habe bei uns in der Community gefragt, gib mir mal Fragen mit, was ich dich fragen soll. Und da hat Sven geschrieben, ich soll dich mal fragen, eignet sich jedes Asset eigentlich für die Elliott-Wave-Analyse-Methode? Schlussendlich geht es ja, korrigiere mich gerne hier, darum, man hat eine Marktstruktur, also der Preis bewegt sich irgendwie, man schaut auf den Chart. Und die Elliott-Wave-Methode sagt eigentlich, es gibt ein System, wie sich Märkte, Kurse entwickeln, über verschiedene Wellen, nach oben, nach unten und so weiter. Und man versucht eigentlich so, den Markt einzuschätzen, so ein bisschen plakativ gesagt. Kannst du mich gerne korrigieren. Und deshalb hat Sven auch gefragt, ja, eignet sich die Methode wirklich für jedes Asset gleich oder gibt es Unterschiede?
Das ist eine heiße Frage, die sogar noch in dem Fall freundlich formuliert wurde, weil das ist nämlich ein Thema, an dem sich so ein bisschen die Geister scheiden. Ich lese häufig in den Kommentaren unserer Videos, wenn wir eine Bitcoin-Analyse publizieren, dass sich die Elliott-Wellen-Methodik ja gar nicht auf Kryptowährung anwenden lässt, weil die aus dem klassischen Aktienmarkt geboren ist oder auf den klassischen Aktienmarkt entsprechend entwickelt wurde.
Die Elliott-Wave-Methodik.
Ja, ja. Mhm. Das ist so ein bisschen so das Gegenargument gegen die okay. Elliott-Wellen-Methodik. Dann wiederum laden wir teilweise auch, wie gesagt, zum Beispiel zum Rohöl Elliott-Wellen-Analysen hoch. Und unser Kanal ist ja für Kryptoanalysen bekannt. Und dann kommt wieder die Gegenrede. Elliott-Wellen lassen sich doch eigentlich nur auf Kryptowährung anwenden. Also das ist ein Thema, das so ein bisschen die Gemüter spaltet. Aber ich kann nur sagen, nach meiner Erfahrung, wir wenden die Elliott-Wellen-Methodik an und wir beweisen, dass es klappt. Damit könnte man die Frage im Prinzip schon mal ganz einfach abräumen. Aber ich möchte natürlich auch so ein bisschen das Verständnis schärfen, warum überhaupt die Elliott-Wellen-Methodik funktioniert. Da muss man natürlich auch ein bisschen tiefer in die Theorie reingehen. Ich versuche es verständlich zu erläutern. Ich hatte gerade schon gesagt, wir suchen nach fünfteiligen Bewegungsfolgen. Und jede Bewegungsfolge hat so gewisse Charakteristika. Wie gesagt, da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Zum Beispiel die Welle 1, die hat gewisse Charakteristika, dass die relativ moderat ausgeprägt ist. Bedeutet, technische Indikatoren, Handelsvolumen schlägt in der Welle 1 normalerweise nicht so stark aus. Das ist eher eine Marktphase, in der gewisse Marktteilnehmer, meinetwegen institutionelles Kapital, Value-Investoren, irgendwo an einem gewissen Boden günstige Preisniveaus unterstellen, mal auf blauen Dunst, sag ich mal, Kapital investieren. Durch diese Investitionsbereitschaft von Value-Investoren steigt ein Markt und steigt ein Kurs und testet den Markt. Gibt es verstärkende Effekte, verstärkende Kapitalzuflüsse, zum Beispiel von Kleinanlegern oder Ähnlichem, um einen Trend auszubauen. Und dann können wir diese erste Aufwärtsbewegung auf Trendstabilität testen. Kommt eine Welle 1 zustande? Wie gesagt, ist ein bisschen dann nochmal tiefer in die Theorie rein. Dann haben wir dadurch schon mal den ersten Ansatz eines beginnenden Aufwärtstrends, wenn gewisse Charakteristika im nachempfunden werden vom Kurs, Trendsignal und Ähnliches. Dann gibt es die korrektive Gegenbewegung, normalerweise die Welle 2, die folgt ebenfalls wieder gewissen Charakteristika, aber in jedem Fall wird Kapital bewegt. Und die Kapitalströme, die sind am Kryptomarkt genauso gleich wie an klassischen Börsen. Es kommt immer nur auf das Verhältnis aus Angebot und Nachfrage an. Es gibt keinen anderen Einflussfaktor für einen Kurs, nur Angebot und Nachfrage. Es gibt natürlich Einflussfaktoren, die auf die Nachfrage oder das Angebot wirken. Aber ein Kurs entsteht nur aus Angebot und Nachfrage. Und sobald wir Angebot und Nachfrage haben, Kapital bewegt wird, können wir darauf die Elliott-Wellen anwenden. Natürlich gibt es dann manche Marktmuster, manche Marktstrukturen, die lassen sich nach der Elliott-Wellen-Methodik einfacher identifizieren. Und andere Muster, die sind schwieriger in die Elliott-Wellen-Methodik reinzupressen, sag ich mal, in diese fünfteiligen Muster zum Beispiel. Und dann wird es schwieriger, die Elliott-Wellen-Methodik anzuwenden. Aber normalerweise folgen Kurse immer den Elliott-Wellen. Die lassen sich immer identifizieren. Es gibt immer diese Kapitalströme. Die Welle 3, ich möchte jetzt nicht zu weit ausufern lassen, lassen wir es bei Welle 3. Die Welle 3 ist normalerweise die trendstärkste Bewegung. Da haben wir das höchste Handelsvolumen, die höchste Dynamik. Also der Kurs würde in kurzer Zeit relativ schnell steigen. Schwache Dynamik würde bedeuten, dass der Kurs sich eher gemächlich aufwärts bewegt. Die Welle 3 hat dann eben wieder, wie gesagt, dann auch eigene Charakteristika. Das ist normalerweise die Phase, in der wir Hypes im Markt haben. Und Hypes haben wir nicht nur im Kryptomarkt. Wir hatten gerade schon über KI zum Beispiel gesprochen. Auch im KI-Markt, bei Aktien, gibt es Hypes. Beim Öl haben wir auch jetzt, als der Irankrieg begonnen hat, haben wir auch Ausschläge nach oben gesehen. Ob das jetzt durch Hype begründet ist, möchte ich mal in Frage stellen. Aber auf jeden Fall kommt da Kapital rein. Die Märkte wetten auf steigende Ölkurse oder Ähnliches. Und dadurch werden Trendmuster begründet. Mhm. Also die Elliott-Wellen-Methodik, um es nochmal auf die Frage zu beziehen, lässt sich im Prinzip auf alle Märkte anwenden. Nur nicht jeder Markt ist gleich einfach zu identifizieren nach den Elliott-Wellen, beziehungsweise die Trendstrukturen in den Märkten. Und jeder Markt hat auch so seine Eigenheiten. Bei Rohstoffen zum Beispiel haben wir ziemlich viele komplexe Muster, nicht so eindeutige Trends, keine anhaltenden Trends. Das sind mehr volatile Bewegungen. Beim Aktien haben wir relativ moderate, relativ wenig dynamische Trends. Am Kryptomarkt haben wir hohe Dynamik. Und das kennen wir auch vom Bitcoin aus vorherigen Zyklen vielleicht. 2017 oder 2021 würde ich da als Beispiel nehmen, als der Bitcoin zum Beispiel Anfang 2020 oder 2021 da bei seinen $5,000 gestartet ist und dann hinterher gegen die $60,000 gestiegen ist, irgendwie in einem halben Jahr. Das ist hohe Dynamik. Die haben wir am Bitcoin. Und dadurch werden dann vielleicht in der Elliott-Wellen-Methodik andere Ziele erreicht. Und das sind dann so die Unterschiede. Lange Antwort auf eine einfache Frage.
Nee, passt schon. Ich habe da einfach noch so eine Abschlussfrage, was mir so ein bisschen im Kopf rumschwirrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Altcoins schaue, kannst du mir gerne gegen Argument geben, weil das interessiert mich wirklich. Also ich will hier nicht auf die Elite Wave Methode irgendwie bashen oder so, aber ich will das einfach verstehen, weil mich interessiert das wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel die großen Altcoins anschaue. Also ich lasse jetzt mal Ethereum weg, nimmst du Solana, Ripple, wie sie heißen, plus dann gehst du noch eine Ebene darunter oder nicht die absoluten Small Caps und so weiter. Wir sehen ja immer wieder bei den verschiedenen Zyklen, die wir haben, dass gewisse davon aussterben. Die sind dann irgendwann tot. Und ich frage mich einfach immer wieder bei solchen auch mittleren Altcoins, wie gesagt, nicht per se die größeren, aber da bin ich auch so ein bisschen im Clinch. Die sind ja oftmals, und das ist einfach aus meiner Sicht die Realität, dass der Altcoin-Markt ja sehr, sehr stark Pump and Dump getrieben ist. Also hier Aufmerksamkeit, der Influencer schreit hier rum, das ist der nächste heiße Scheiß, oder? In diesen Altcoin muss man investieren. Dann rennen die Leute dahin, kaufen was, kann man Geld damit verdienen? Vielleicht auch nicht, die meisten verdienen es wahrscheinlich nicht. Also das heißt, von der Dynamik her ist ja sehr, sehr stark der Kurs bei vielen Altcoins aus meiner Sicht, dieses Pump and Dump. Kann man gut finden oder nicht, völlig werteneutral. Ich vergleiche das ein bisschen so, wie wenn du mit einem Profi-Poker, weiß nicht, pokerst du?
Ja.
Okay.
Ab und zu, im privaten Rahmen.
Im privaten, ja. Okay, gut. Ich habe mal früher so ein bisschen gespielt etc., aber ich bin jetzt kein Profi. Aber was macht, da gibt es Regeln, oder? Du spielst 7-2 ist, glaube ich, die schlechteste Karte oder die schlechteste Hand, ist das richtig? Oder 7-3?
Ja, könnte sein.
7-2, irgendwie so, keine Ahnung. Die spielst du nicht. Oder gewisse Karten spielst du nicht, die schmeißt du einfach weg als Profi. Wenn du jetzt in der Profi-Runde sitzt und da komm ich jetzt rein, aus keine Ahnung vom Pokerspielen, ich will eine geile Zeit, ich mache alles querbeet, ich habe keine Regeln, ich halte mich an nichts. Und ich spiele die schlechteste Karte, macht absolut keinen Sinn. Und ich treffe mit Glück, treffe ich irgendwie ins Schwarze und gewinne kurzfristig was. Langfristig verliere ich logischerweise, weil ich mich nicht nach gewissen Regeln orientiere, weil Statistik, Wahrscheinlichkeit und so weiter halt von den Profispielern von diesem Spiel verstanden werden und angewandt werden. Als Laie, ich will eine geile Zeit, ich schieße einfach mal rein. Und für mich sind so die Altcoins oftmals so getrieben wie, die sind unterwegs wie so ein Laie. Die halten sich an keine Regeln, da ist kein echtes Kapital oftmals dahinter, oder? Sondern ist einfach Pump and Dump. Wie gesagt, gib mir unbedingt Gegenargumente da. Und deshalb frage ich mich einfach, wenn du in so einem Umfeld drin bist, wie stark kannst du dann auf eine Methode zurückgreifen, wie jetzt zum Beispiel die Elliott Waves, wo ich verstehe, dass es in einem Markt, zum Beispiel wie Bitcoin, wo du mittlerweile halt ganz klare Kapitalströme hast, große Investoren, gewisse Use Cases, die bedient werden, etc. Also du hast eine gewisse Reife, einen Reifegrad von einem Asset versus die kleinen Altcoins oder Small Caps, wo nach Pump und Dump funktionieren. Was würdest du dagegen argumentieren, was jetzt falsch war an meiner Aussage?
Ich würde gar nichts dagegen argumentieren. Du rennst damit im Prinzip bei mir offene Türen ein.
Ah, wirklich?
Also ich bin da ähnlicher Meinung.
Okay.
Ich fand das mit dem Pokerbeispiel sehr treffend. Mhm. Ich würde es nur vielleicht etwas uminterpretieren. Ich würde nicht sagen, dass die Altcoins die Hobby-Pokerspieler sind, die an den Tisch kommen, sondern es sind die Hobby-Investoren, die als Hobby-Pokerspieler an den Tisch kommen. Ja?
Yes.
Also der Altcoin an sich, der einzelne Altcoin, der ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Es werden Kapitalströme hin und her geschoben. Also ich würde fast eher sagen, der Altcoin sind die Pokerkarten. Es gibt verschiedene Pokerkarten und du möchtest Kombinationen rausfinden, Signale, Daten analysieren, welche Hand für dich am besten ist. Und dann kannst du erfolgreich werden. Weil Pokerspiel und Investieren ist vielleicht gar nicht so ganz weit voneinander entfernt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abwertend fürs Investieren an, aber trotzdem ist Investieren auch zu einem großen Anteil Spekulieren. Wir spekulieren darauf, dass ein Kurs steigt, wir wissen es nicht. Es gibt keine Analysemethodik, egal ob du jetzt nach Fundamentalanalyse oder sonst was gehst oder nach Elliott-Wellen, es gibt keine Analysemethodik, mit der du absolute Sicherheit an der Börse haben kannst. Es gibt Menschen, Anleger, die konzentrieren sich auf die Börse, indem sie Nachrichten verfolgen. Und die sagen, wenn der Donald Trump die Straße von Hormuz zum Beispiel jetzt freibombt, dann wird sehr wahrscheinlich der Ölkurs sinken. Das ist sehr naheliegend. das hört sich kausal an, das ist wahrscheinlich auch kausal in diesem speziellen Fall, aber es gibt genug andere Beispiele, wo diese Kausalität nicht greift. Es gibt Aktienunternehmen, die veröffentlichen ihre Quartalszahlen, die sind bombastisch und die Aktie sinkt. Die Quartalszahlen sind über den Erwartungen und kausal gedacht müsste die Aktie dann steigen. Also selbst bei der Fundamentalanalyse, wenn man es darauf beziehen möchte, gibt es keine absoluten Sicherheiten. Die gibt es bei der Elliott-Wellen-Methodik auch nicht. Wir versuchen nur, den Markt einzuschätzen. Und wir haben eine gewisse Bandbreite von Karten, die ausgegeben werden oder ausgegeben werden können, in denen es gewisse Kombinationen gibt, die gut oder schlecht sind. Du hast gerade gesagt, beim Pokerspiel gibt es vielleicht Profis, die diese ganzen Wahrscheinlichkeiten für gewisse Bilder beim Pokern ausrechnen oder kennen. Und die sind wahrscheinlich viel erfolgreicher. Selbst wenn Poker ein absolutes Glücksspiel ist, kann man strategisch pokern. Nicht jeder Laie kann es mit einem Profi-Pokerer aufnehmen, weil der ja Strategien hat, der weiß, wie man Hände spielt und ähnliches, wie man Kapital vielleicht einsetzt, wie man auch das an der Börse vielleicht Kapital so strategisch einsetzt, dass andere den Markt verlassen oder erst reinkommen. Das sind dann natürlich die Großen, die Profis am Kryptomarkt, um es darauf wieder zu übertragen. Und wenn man selber zu den Profis gehört oder wenigstens weiß, wie die Profis arbeiten, dann kann man sich einen Vorteil erarbeiten beim Pokern. Vielleicht darf ich nochmal eine andere Metapher aufmachen, weil ich bin immer ein großer Freund von diesen Metaphern, von Bildsprache, denn damit werden die doch sehr komplexen Prinzipien, die wir an der Börse haben, erst verständlich. Aber vorher muss ich einmal mein Jackett ausziehen, weil du hast hier drin, ich habe es gerade auf dem Thermometer gesehen, 25 Grad.
Haben wir 25 Grad hier drin? Okay, okay. Ich nutze kurz die Zeit, weil was mich da nämlich dann interessieren würde, ich meine, ich verstehe, was du sagst. Die Frage ist ja dann schlussendlich wirklich, wie weit geht man jetzt ganz spezifisch bei den Kryptowährungen, wo man noch sagen kann, die Elliott-Wave-Methodik, ich will hier einfach ein bisschen die Grenzen ausloten von deiner professionellen Sicht, wie weit geht man, also man kann jetzt, nehmen wir einen Altcoin, keine Ahnung, der komplett zerbombt ist, gibt da verschiedene jetzt, oder? Und wenn, kann man da wirklich auf ein Projekt, das komplett zerschossen ist, wo man weiß, rein historisch gesehen wird das wahrscheinlich nichts mehr, einfach, ja, weil ein Zyklus funktioniert, habe ich in der Vergangenheit bei verschiedenen Altcoins gesehen. Wo findet man oder wie findet man heraus, hier macht es wirklich keinen Sinn mehr, also was ist die Grenze eigentlich von den Elliott Waves, dass man sagt, hier macht es absolut keinen Sinn mehr, das anzuwenden. Gibt es ein Framework von deiner Seite oder?
Also in deiner Frage stecken jetzt mehrere Aspekte. Es geht einmal um die Elliott-Wellen-Methodik, die du nachfragst, hinterfragst, ist ja vollkommen in Ordnung, und dann noch die Altcoins, die du hinterfragst, ja?
Also ich hinterfrage nicht die Elliott-Wellen-Methodik, ich will einfach verstehen, wo die Grenzen sind, weil das ist ja wichtig, beim Investieren musst du wissen, bis wohin funktioniert was, wann bricht ein Modell, wann bricht eine Analyse, wann bin ich falsch, was ist die Antithese, und das will ich einfach ein bisschen besser verstehen, oder?
Ja. Trotzdem stecken in deiner Frage mehrere Aspekte in deiner Frage, die ich vielleicht, also wie gesagt, ich möchte einmal darauf eingehen, Altcoin-Projekte, wie man sich daran orientieren kann und wie die Elliott-Wellen-Methodik helfen kann. Also ich bin auch da ganz deiner Meinung bei den Altcoins, dass es genügend Altcoins gibt, die zum Beispiel im Kryptowinter nicht überleben werden. Da spricht man ja teilweise geläufig im Social-Media-Raum von Altcoin-Dinos, die in einem Zyklus mal stark gepumpt sind, dann in Kryptowinter übergehen, den nächsten Zyklus nicht mehr die vorherigen Stände erreichen. Das beschreiben wir intern als Washout, ist ja auch ein relativ geläufiger Begriff, wenn immer wieder aus dem Markt praktisch die Coins rausgewaschen werden, die nicht überlebensfähig sind, aus welchen Gründen auch immer. Du hast jetzt gefragt, ob es möglich ist, schwache Projekte zu identifizieren. Dazu muss ich sagen, dass das meiner Meinung nach dann schon fast eher wieder in Richtung Fundamentalanalyse gehen würde, irgendwelche Roadmaps sich durchlesen und so ein Kram, mache ich überhaupt nicht. Also ich kann auch dazu sagen, wenn ich in Altcoins investiere, kenne ich den Use Case nicht. Ich beschäftige mich nicht damit, was das für Projekte sind. Wichtiger sind für mich die Kapitalströme. Wenn wir identifizieren können, dass sich die Kapitalströme so entwickeln, also Kapitalzuflüsse und das Kapital bleibt auch da drin, dass sich daraus ein Trend entwickelt, dann investiere ich. Vollkommen unabhängig vom Projekt. Guck dir Meme-Coins an. Was haben die für ein Projekt? Nichts. Trotzdem steigen die teilweise wie verrückt, weil die Kapitalzuflüsse haben. Wenn man die Kapitalströme identifizieren kann, dann kann man investieren. Und ob ein Kurs überlebensfähig ist, über so einen Kryptowinter hinaus zum Beispiel, das hängt dann davon ab, ob das Kapital drin bleibt. Natürlich kann es auch damit zusammenhängen, dass das Kapital drin bleibt, weil das Projekt einen Use Case hat oder sowas. Aber in erster Linie sind für mich die Kapitalströme interessant. Denn wie gesagt, auch bei Meme-Coins, teilweise können Coins steigen, ohne dass Projekt dahinter steht. Das wäre die erste Antwort auf deine Frage, der erste Teil. Wolltest du was dazwischen sagen?
Ja, also das heißt, wenn ich dir richtig verstehe, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, das heißt, die Elliott Waves kannst du grundsätzlich schon, egal auf welches Projekt, anwenden. Auch wenn es noch so klein ist, gefühlt wie ein Mini-Altcoin etc. aus deiner Sicht. Ist das richtig?
Ja, auf die Kapitalisierung kommt es gar nicht an. Also auf die Größe dann letztendlich, wenn man es an der Marktkapitalisierung festmachen möchte, denn die ist ja repräsentativ mehr oder weniger für den Kapitalwert, der da drin steckt. Also das hat damit gar nichts zu tun. Wichtig ist nur, dass es eine möglichst lange Kurshistorie gibt. Zum Beispiel beim Bitcoin haben wir jetzt immerhin 15 Jahre oder sowas, oder 20 Jahre jetzt knapp. Ist natürlich bei Altcoins schwieriger, die jetzt gerade gelauncht werden. Aber auch da kann man wenigstens versuchen, die Elliott-Wellen-Methodik anzuwenden, versuchen, die Trendmuster zu erkennen, die Signale zu identifizieren. Und wenn die vom Markt gesendet werden, dann kriegen wir ein Kaufsetup. Wenn die nicht gesendet werden, dann sortieren wir den aus. Wie bei den Pokerkarten. Haben wir ein Pokerkarten-Setup, das für uns aussichtsreich erscheint, dann halten wir die Karten und investieren, indem wir Chips reingeben. Wenn wir bei den Altcoins anfangen zu filtern und sehen, dass die Signale nicht ausreichend sind, um ein Kaufsetup zu erzeugen, stoßen wir den Altcoin ab oder investieren gar nicht erst. Oder wenn wir investiert sind, halten wir so lange, bis wir sehen, dass auf dem River, heißt es, meine ich, ne, dass dann eben neu
kann sein. Ja. Kann sein. Die letzte Karte,
also, glaube ich, oder so. Nochmal, ich bin auch Hobbypokerer, nicht ein Profi. Ja. Aber diese 3, 5 Karten, die da in der Mitte gelegt werden, wenn wir sehen, dass sich dann unsere Karten verschlechtern gegenüber diesem relativen Maßstab, der in der Mitte liegt, dann müssen wir unsere Strategie anpassen und vielleicht dann auch, um es wieder aufs Krypto-Thema zu umzumünzen, müssen wir uns dann vielleicht von unseren Beständen wieder trennen, wenn die Karten nicht besonders aussichtsreich sich entwickeln. Du hast mich ja gefragt, wo die Grenzen der Elliott-Wellen-Methodik liegen. Die Grenzen liegen in der Datenverfügbarkeit. Da haben wir einmal die erste Grenze, die unterschwellige Grenze der Kurshistorie. Wenn wir jetzt ein ICO zum Beispiel haben, dann haben wir kaum Kurshistorie. Je länger sich der Kurs entwickelt, desto besser für die Elliott-Wellen-Methodik. Aber gerade nach dem ICO können wir gar nichts analysieren. Da müssen wir gucken, wie der Kurs sich entwickelt. Neue Signale. Und darüber hinaus haben wir dann die obere Grenze, wenn man so ausdrücken möchte, wenn zum Beispiel ein Kryptowinter entwickelt wird und der Kurs in eine ewige Bodenbildung über mehrere Jahre geht. Dann ist da meistens nicht mehr viel in den Signalen zu holen. Das Handelsvolumen geht meistens runter. Und wenn das Handelsvolumen runtergeht, dann haben wir auch keine Kapitalströme mehr. Und mit der Elliott-Wellen-Methodik können wir eben nur Kapitalbewegung bemessen. Andere Kurse, die in den Kryptowinter gehen und das Handelsvolumen nimmt zu, das sind dann wieder die interessanten Kurse. Hat noch niemals was mit der Elliott-Wellen-Methodik an sich zu tun, sondern wieder mit den Kapitalströmen. Das ist ja auch nochmal so eine Grunderkenntnis. Handelsvolumen ist meiner Meinung nach für mich als Analyst einer der wichtigsten Indikatoren, die wir haben. Denn das Handelsvolumen zeigt uns ganz klar, wo Kapitalinteresse liegt. Können wir vielleicht gleich auch nochmal im Detail drauf eingehen.
Ja, verstehe. Ja, wir gehen dann definitiv auch noch in die Kurse rein. Aber ich will den Flow hier nicht direkt unterbrechen, weil mir kommen direkt so viele Fragen hoch. Auch wie schaut dann dein Framework aus? Oder wo siehst du, weil du hast jetzt ein paar interessante Punkte gebracht. Also im Sinne von, du siehst es in den Kommentaren oder jeder hat eine Meinung und die einen hören nur das und die anderen hören nur das und irgendwie sowas, oder? Du hast auch mal in einem YouTube-Video von einem Mentor gesprochen, der dich, glaube ich, auch unterstützt, oder? Wie wichtig ist solche Themen? Da will ich nachher auch noch drauf eingehen. Aber wie wählt ihr dann schlussendlich oder du aus, dass du sagst, so weit gehe ich? Ich will einfach mal dein mentales Modell verstehen. Ich meine, wie viele Altcoins gibt es? 22.000, 30.000, keine Ahnung was, oder schieß mich tot. Und irgendwo hat es auch seine Grenzen. Ich habe nicht so viel Analysekapazität, um jeden Altcoin zu analysieren, etc., oder? Wie gehst du persönlich an deine Investments ran? Also sagst du, hey, ich fokussiere mich lieber nur auf das hier, auf etwas Weniges. Wo ziehst du die Grenze, wo du sagst, das interessiert mich nicht? Du hast wahrscheinlich von der Community aus natürlich Nachfragen, hey, wir wollen gerne das Projekt, das Projekt, das Projekt. Das ist so die unternehmerische Sicht, was die Kunden nachfragen. Aber wie gehst du als Alexander Schulz vor, zu sagen, das interessiert mich, das nicht, da mache ich Stopp, das analysiere ich nicht. Was ist dein mentales Framework, vielleicht auch, was du von deinem Mentor gekriegt hast? Ich weiß es nicht. Wie schaut das bei dir aus?
Wenn du jetzt schon das Thema Mentor ansprichst, dann muss ich aber dazu sagen, dass das eher der unternehmerische Mentor ist und nicht der Analyse-Mentor. Ja?
Ah, okay.
Ne, also dahingehend hat das keinen Einfluss. Da kann ich gleich auch gerne was zu sagen. Aber deine Frage ist ja eher dahin gerichtet, wie die Analysemethodik für den individuellen Fall angewendet wird, meinen persönlichen, aber auch dann eben unternehmerisch. Und das Unternehmerische, das möchte ich auch gar nicht mal eben so unter den Tisch fallen lassen, denn das ist vielleicht für die Zuschauer auch interessant, um nachzuvollziehen, wie analysiert wird. Denn du hast ja gerade schon gesagt, wir haben, was weiß ich, wie viele 10.000 Altcoins und wir müssen natürlich auch zusehen, welche Altcoins wir analysieren. Und da ist viel auch auf Zuruf. Unternehmerisch analysieren wir natürlich die Altcoins, für die es eine Nachfrage gibt. Nicht unbedingt die Altcoins, die wir als aussichtsreich empfinden.
Okay.
Also wir analysieren natürlich gerade die Altcoins, die wir als aussichtsreich empfinden, um da vielleicht so ein bisschen mit dem Wink, mit dem Zaunfall die Leute zu ihrem Glück zu zwingen, in gewisse Projekte zu investieren. Aber es gibt genügend Anleger, die die Elliott-Wellen-Methodik vielleicht nicht ganz so hoch priorisieren, sie gerne die Ergebnisse der Elliott-Wellen-Methodik nutzen möchten, um Kursziele abzupassen, aber trotzdem zum Beispiel an Cardano interessiert sind, als Projekt. Die sagen einfach, Cardano ist das beste Krypto-Projekt, das es gibt. Warum sollten wir dann nicht dafür die Analyse erstellen? Wir empfehlen es nicht, in Cardano zu investieren. Aber wenn wir jetzt 10.000 Kunden haben, die dafür zahlen, dass wir eine Cardano-Analyse erstellen, dann machen wir das. Ergebnisoffen. Ja? Das muss man auch nochmal als Anleger verstehen. Nicht jeder Kurs, der analysierbar ist, ist auch investierbar oder ist sinnvoll zu investieren. Ich persönlich analysiere eine relativ begrenzte Auswahl an Kursen, Bitcoin und Ethereum, das, was ich hauptsächlich analysiere und dann noch eben so eine ausgewählte, so eine kleinere Auswahl von Altcoins, die ich noch ein bisschen begleite. Und darüber hinaus haben wir dann eben intern noch andere Analyseabteilungen, wo es dann tiefer in die Small Caps und Ähnliches reingeht. Und für mich ist dann immer wichtig, dass ich dann auf Zuruf auch wieder von Analystenseite, also von meinen Kollegen oder ich stelle selber fest, Kaufsetups identifiziere. Für mich ist es vollkommen egal, wie gesagt, wie die Projekte aussehen und Ähnliches. Sobald wir Kapitalströme identifizieren können bei Projekt XY, ist es wenigstens mal ein Gedanke wert, das Projekt auf die Watchlist zu packen, meinetwegen. Man muss ja nicht direkt investieren. Und wenn wir Auswahl abseits von Zurufen treffen, geht es auch da darum, natürlich eine Marktanalyse zu erstellen. Wir haben da gewisse Auswahlmetriken. Dann gehen wir zum Beispiel auf coinmarketcap.com. Das ist ja eine Seite, die man kennen sollte, denke ich, wenn man auf wenn man in Kryptos investiert. Dann gucken wir zum Beispiel, dann wenden wir gewisse Filter an. Welcher Kurs ist neu dazugekommen? Welcher hat so und so eine Marktkapitalisierung, Handelsvolumenverhältnisse zur Marktkapitalisierung und Ähnliches? Und wenn wir da dann so einen Vorfilter erstellen, dann können wir eine Auswahl von Coins finden, die relativ gute Chancen haben zu überleben. Und da, ich hatte gerade gesagt, ich habe auch noch mal eine Metapher wegen dem Pokerspiel, ja. Marc, ich muss dazu sagen, ich bin leidenschaftlicher Fußballer, ja. Und ich denke, unsere Zuschauer, die können vielleicht größtenteils auch mal was mit Fußball anfangen, ja. Ich unterstelle es einfach. Dass wenigstens nachvollziehbar ist auf gewisse Weise.
Ist ja WM jetzt.
Bitteschön. Stellen wir uns mal vor, wir haben einen Fußballverein. Und wir sind in diesem Fußballverein fürs Scouting verantwortlich, also Talente zu finden. Rundherum wollen wir eine Mannschaft aufbauen. Dann haben wir nicht 22.000 Altcoins, sondern wir haben vielleicht 22.000 Talente am Markt. Und wir möchten das Talent rausfinden, das am besten in unsere Mannschaft passt. Oder wir brauchen mehrere Talente, denn wir möchten ja mehrere Positionen besetzen. So wie wir in unserem Portfolio eine Diversifizierung erstellen möchten und meinetwegen 10 Altcoins oder 11 Altcoins, um die Fußballmannschaft voll zu machen, ja, in unser Portfolio haben möchten. Und auch da haben wir ja als Scout oder meinetwegen auch als Trainer die Aufgabe, die besten Talente für die jeweilige Position zu finden. Da gibt es dann Talente, die können zum Beispiel super schnell rennen oder die schießen die besten Freistöße, ja, oder die können super toll dribbeln, was weiß ich. Die haben alle einzelne Skills. Und unsere Aufgabe ist jetzt herauszufinden, welches von diesen Talenten die besten Chancen hat, in unserer Mannschaft zu performen. Wenn wir den Markt an Talenten als Scout analysieren, haben wir gewisse Metriken, auf die wir Wert legen. Ob es jetzt fundamentale Metriken sind oder Kapitalströme, ja, um bei den Altcoins zu bleiben. Es gibt gewisse Metriken, gewisse Kernkompetenzen, die wir sehen wollen beim Fußballer, beim Talent. Wenn wir die identifizieren, können wir eine gewisse Auswahl an Talenten rausfiltern, die für uns wirklich interessant sind. Vielleicht werden die dann auch sogar noch im Marktwert steigern, sodass wir daraus einen Profit ziehen. Dann sind wir mit dieser Metapher noch näher am Kryptomarkt. Aber wir haben ja keine Garantie darauf. Wir können uns das beste Talent der Welt kaufen. Der kann sich nächstes Jahr verletzen, hat irgendwie einen Kreuzbandriss oder sowas und fällt erstmal ein Jahr aus. Das wäre dann eine Katastrophe für uns als Scout. Wir können auch über die Altcoins, die wir rausfiltern, sehr gute Kapitalströme, Trendmuster und Ähnliches identifizieren, ist trotzdem keine Garantie dafür, dass der Kurs steigen wird. Deswegen hatten wir auch gerade darüber gesprochen, ich denke, wir sind uns einig, egal welche Analysemethodik man anwendet, am Kapitalmarkt, Fundamentalanalyse, technische Analyse, On-Chain-Analyse oder welche Analysemethodik man auch immer beim Fußball anwenden möchte, man hat nie Sicherheiten. Wir können unsere Chancen verbessern, wir können die besten Wahrscheinlichkeiten für uns nutzen, aber wir sind trotzdem immer noch darauf angewiesen, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten und deswegen brauchen wir auch eine Investitionsstrategie. Das ist ja auch ein Thema bei dir, über das wir wahrscheinlich gleich auch nochmal sprechen würden. Ein Teil der Investitionsstrategie, um da vielleicht auch direkt den Übergang zu finden, ist ja erstmal die Portfolioallokation. Wir müssen uns erstmal Gedanken darüber machen, welche Assets möchten wir in unserem Portfolio haben. Müssen wir mal als Kryptowährung sein? Du hast ja gerade nach Gold zum Beispiel gefragt oder Einzelaktien. Kryptowährungen sind ja nur eine Asset-Gruppe, eine Asset-Klasse. Die können wir in unser Portfolio packen. Aber wir müssen natürlich eine gewisse Diversifizierung schaffen. Ich zum Beispiel, um es mal konkret zu machen, um einen Leitfaden zu bieten, habe die Allokation in meinem Portfolio, in meinem Krypto-Portfolio, dass ich 40% meines Investitionskapital in Ethereum stecke. Nicht in Bitcoin, in Ethereum. 30% in Bitcoin, 20% in klassische Altcoins, moderat kapitalisierte Altcoins und 10% sind mein Spekulationskapital, sag ich immer. Das packe ich dann in Small Caps rein. Und weil wir gerade bei der Filterung von Small Caps waren, das war ja, worauf du auch irgendwo so vielleicht hinaus wolltest, bei den 20.000, die es gibt, die Altcoins, Small Caps sind halt sehr schwierig zu finden, sag ich mal, aussichtsreiche. Da fahre ich auch eine ganz klare Strategie oder eine Taktik in meiner Investitionsstrategie, dass ich zum Beispiel sage, ich wähle mir 10 Small Caps aus, bei denen ein Kaufsetup zu erkennen ist. Diese 10 Small Caps sind natürlich sehr risikoreich. Dessen muss ich mir einfach bewusst sein. Das ist die höchste Risikoklasse, die wir überhaupt wahrscheinlich an Finanzmärkten haben. Kryptomarkt an sich, Altcoins, mega spekulativ, Small Caps, die Spitze des Eisbergs. Dessen muss ich mir erstmal bewusst sein. Und über diese Diversifizierung von 10 verschiedenen Altcoins mache ich Risikostreuung. Es reicht aus, dass mir einer von diesen 10 Altcoins komplett ausbricht und ein 10-20x hinlegt, was nicht unrealistisch ist. Wir hatten in den letzten Jahren genügend Small Caps rausgefiltert, die 10-20x hingelegt haben, obwohl wir sogar einen schwachen Altcoin-Zyklus hatten. Das gibt es immer wieder, wenn man richtig filtert. Die anderen 9 können pleite gehen. Man spricht, es wird häufig auf Social Media immer nach Trefferquoten gefragt, um eine Analysemethodik zu bewerten. Selbst wenn man eine 50% Trefferquote hat, kann man ein super Investor sein. Selbst wenn man eine 10% Trefferquote hat, kann man ein super Investor sein, wenn die Investitionsstrategie passt. Diese Trefferquoten, das ist für mich wie das Weihwasser für den Teufel, ja? Also ich hasse das mit diesen Trefferquoten, das ist vollkommen falsche Frage, wenn wir die richtige Investitionsstrategie haben. Noch einmal, dieser eine Altcoin, dieser eine Small Cap verzehnfacht sich, die anderen 9 Coin pleite gehen, dann bin ich bei plus minus null. In den seltensten Fällen gehen die Coins reihenweise pleite, wenn man die richtige Filterung vorher durchführt, nach technischer Analyse meinetwegen. Dann gibt es mal einen dazwischen, der macht nicht sein 10x, sondern der verdoppelt sich oder verdreifacht sich. Und wenn man darüber dann eben so eine Risikostreuung macht, durch so eine Portfolio-Diversifizierung und vorher vernünftig gefiltert hat, Kauf-Setups feststellt, dann wird man sehr wahrscheinlich sehr erfolgreich investieren können. Das ist allerdings nur die Kaufseite. Wir wollen uns erstmal positionieren. Die zweite Seite ist, dass wir natürlich auch noch verkaufen müssen. Aber ich möchte jetzt nicht den Rahmen sprengen.
Nee, verstehe.
Und dir auch nochmal wieder das Wort geben.
Nee, verstehe. Ist interessant, weil schlussendlich ja viele Wege führen nach Rom. Ist logisch. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt kein Fan von der Diversifizierung bei den Kryptowährungen. Das ist einfach mein Ansatz, meine Strategie, weil ja, du holst dir oftmals viel mehr Risiko ins Portfolio als Rendite. Oder wenn du dich nicht wirklich damit beschäftigst, sind wir ehrlich, die meisten Leute gehen auf YouTube, geben ein, welcher Coin 2026 oder 2027 geht durch die Decke. Dann hast du einen großen Kanal, der pusht irgendetwas, das ist einfach die Realität. Dann hast du oftmals, ich nenne das ein bisschen das YouTuber-Portfolio, hast irgendwas drin, was du nicht verstehst, eben nicht risikomäßig gehst du an dieses Portfolio ran, dann hast du zu viel von dem drin, zu wenig von dem hier, nicht so analytisch, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich verstehe den Weg, wenn man das versteht, oder? Wenn man das umsetzt, ist jetzt nicht richtig oder falsch, einfach das Kontext hier, damit du auch verstehst, was so meine Gedanken sind. Ich sage mir dann halt einfach, okay, mein Bitcoin ist schon super volatil per se Und wenn du den Bitcoin richtig spielst, dann hast du weniger Stress, weniger Aufwand und kommst trotzdem vorwärts. Oder es sind andere Ansätze, andere Risikomanagement, anderes Wissen, was dahinter steht. Also ich will einfach damit sagen, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Aber jetzt das, was du beschrieben hast, du positionierst dich ja auch mit deinen Analysen. Und du hast vorher auch kurz erwähnt gehabt, oder da gibt es immer diese Kommentare. Die Leute verstehen es nicht, was weiß ich was. Sind falsch positioniert, haben das Risikomanagement nicht. Wie gehst du damit um? Ich meine, schlussendlich willst du ja den Leuten das Wissen vermitteln. Und du machst das sehr, sehr akribisch. Oder das, was du jetzt auch gesagt hast, sagst du auch in deinen Videos immer wieder. Aber gibt es auch so einen frustrierten Moment, wenn du die Kommentare immer wieder liest oder so? Oder prallt das bei dir ab, weil du sagst, ja, Leute, ich habe es euch ja gesagt, wenn ihr das Video nur 2 Minuten schaut von 30 Minuten, dann euer Problem. Oder wie gehst du damit um? Oder weil du positionierst dich auch rum mit den Analysen und die Leute sagen dann, ja, okay, ich habe 2 Minuten geschaut, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Aber der Gesamtkontext, was du jetzt gesagt hast, was ja so super wichtig ist beim Investieren, haben sie nicht.
Ja, das ist für mich, ich möchte nicht sagen, eine unangenehme Frage, aber...
Musst du auch nicht beantworten. Also
ich beantworte sie gerne. Also wenn ich es jetzt auf einen einfachen Satz runterbrechen wollen würde, dann würde ich sagen, interessiert mich nicht. Das hört sich aber schon fast wieder ein bisschen gemein an und so ist es nicht gemeint. Ich bin auch nicht die Person, die sich hinstellt und sagt, ich habe es euch doch gesagt. Ich bin eher derjenige, der darauf baut, dass jeder, der am Kryptomarkt oder an Finanzmärkten generell investiert und sich auch mit Analysen auseinandersetzt, ob es jetzt ein YouTube-Video ist oder irgendwie ein Artikel bei finanzen.net oder sowas, gibt's ja alles, ne? Ist ja auch irgendwo eine Art der Analyse. Der muss erwachsen genug sein, Eigenverantwortung übernehmen zu können. Yes. Ne? Also ich meine, es ist das Geld eines jeden selbst, das man investiert. Und wenn man auf die Meinung eines anderen hört, sollte man mindestens versuchen, diese Meinung zu verstehen. Wir sind Informationsvermittler. Wir arbeiten Daten auf und die Erkenntnis dieser Daten leiten wir als Information weiter, als nette Dienstleistung. Ja? Und den Wert der Information, den muss ja jeder Anleger für sich selber finden. Ich verstehe das, dass es viele Anleger gibt, die damit vielleicht auch überfordert sind, wenn man es so ausdrücken möchte. Die Börse ist nun mal sehr komplex. Und deswegen sage ich ja Eigenverantwortung. Dessen muss man sich bewusst sein, dass die Börse sehr komplex ist. Und man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man vielleicht nicht direkt am Anfang alles versteht. Ich sehe es teilweise, dass manche Social-Media-Teilnehmer relativ überzeugt von ihrem eigenen Know-how sind und dann so holzhackerisch durch den Wald gehen, andere Meinungen sehr gerne canceln, wie man ja neudeutsch sagt, und dann auch meinetwegen von der Analysemethodik nichts halten, ist alles in Ordnung. Dann such dir eine andere Analysemethodik, die dir passt. Es muss ja nicht die Elliott-Wellen-Analyse sein. Setz dich mit Fundamentalanalyse auseinander, wenn das dir besser passt und du damit erfolgreich bist, ist ja wunderbar. Ich weiß nur, dass ich über Jahre mit der Analysemethodik, die ich anwende, erfolgreich bin. Da braucht mir auch keiner was erzählen. Wenn da kritische Kommentare sind, ich nehme die Kritik gerne an. Wenn sie sachlich formuliert ist, umso besser, dann kann man debattieren. Aber ich sag mal, wenn es substanzlose Kritik ist und einfach nur gesagt wird, ich glaube nicht daran oder das ist alles Hokuspokus, Glaskugel, Hühnerknochen werfen und sowas, ja, dann werden unsere Wege nicht gemeinsam laufen. Ne? Also es gibt genug Leute, die damit auch profitabel sind. Ich meine, wir haben tausende Kunden und die Anzahl wächst, selbst jetzt im Bärenmarkt. Ich meine, okay, ich möchte jetzt nicht zu viel in den Dienstleistungssektor reingehen oder in die Unternehmenszahlen und sowas. Natürlich gibt es auch Kundenrückgänge jetzt, wenn die Leute sich weniger mit dem Bitcoin auseinandersetzen. Aber die Leute sind damit profitabel. Ich selbst bin damit profitabel. Du hast ja den Schwenk zu dieser Frage über die Altcoins wieder gesucht und gesagt, es gibt verschiedene Strategien. Bitcoin-only kann man machen, Altcoins als Diversifizierung kann man genauso machen. Das ist natürlich eine Frage hinterher, die man sich selber beantworten möchte. Vielleicht möchte man mit dem Bitcoin erstmal ein Gefühl für den Kryptomarkt bekommen und erstmal nur in den Bitcoin investieren, um erstmal diese Achterbahn an Volatilität zu erleben, die ja beim Bitcoin allein schon hoch ist. Und wenn man dann ein Gefühl für den Markt bekommt, wie der sich so bewegt in seinen Dynamiken, dann vielleicht mal den ersten Altcoin da reinmischen. Ich meine, so ist das wahrscheinlich bei jedem. Die meisten Anleger finden über den Bitcoin den Weg in den Kryptomarkt. Mhm. Und dann wird man mal irgendwie auch da kann ich mich an 2017 erinnern, da gab es ja hauptsächlich finanzen.net, deswegen ist mir so im Gedächtnis geblieben, ne? Ohne dass ich dafür jetzt Werbung machen möchte. Auch da habe ich mich natürlich ein bisschen so mit Bitcoin-Nachrichten auseinandergesetzt und auf einmal stand da so drunter, XRP, ist das der noch bessere Bitcoin? Ne? Und dann wird man so auf Altcoins eben aufmerksam. Kann man natürlich auch wieder analysieren. Aber man muss sich natürlich selber die Strategie überlegen und gucken, wie man damit umgeht. Natürlich, du hast gerade gesagt, es ist viel Kontext mit Altcoins vor allen Dingen verbunden, je nachdem, wie man in den Markt investieren möchte. Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Ich mache es hauptberuflich seit Jahren. Jeden Tag bin ich von morgens bis abends praktisch am Kryptomarkt. Ich habe Kollegen in unserer Firma, wir sind ein Team von 10 Leuten, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, 5 Analysten alleine. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit 5 Leuten ungefähr 8 Stunden plus minus mit dem Kryptomarkt, also in Summe 40 Stunden am Tag geballte Kompetenz, die sich mit dem Kryptomarkt auseinandersetzt. Das kann man natürlich als Privatanleger neben der Arbeit nicht hinbekommen, das ist schon klar. Deswegen vermitteln wir die Information so konzentriert wie möglich. Bleibt natürlich trotzdem ein komplexes Thema, weil wir einfach an der Börse sind und es ist ein komplexes Thema. Und auch da muss man sich selbst in diese konzentrierten Informationen reinarbeiten. Und dann kann man entscheiden, ob die Altcoins vielleicht nochmal zusätzlich was sind. Stück für Stück mit den Informationen, die zur Verfügung stehen, den Markt kennenlernen. Das ist, denke ich, meiner Meinung nach the way to go. Und dann kann man entscheiden, ob Altcoins was für einen sind oder nicht. Mhm. Ich kann dazu sagen, ohne dass ich jetzt irgendwen von Altcoin-Investitionen überzeugen möchte, die Altcoins, Small Caps, sind bei mir im Portfolio eigentlich immer der Rendite-Booster. Jetzt können die natürlich sagen, Bitcoin und Ethereum brauche ich ja gar nicht. Ne? Ich gehe nur noch in Altcoins, wenn die sowieso so gut laufen.
Ja, kommt denn jetzt Risikomanagement ins Spiel, oder?
Risikomanagement, genau. Bitteschön. Nee, das also 2021, ich glaube, da habe ich mit meinem Portfolio ein 20x gemacht. Mhm. Und der Bitcoin, der hat ein 5x. Oder was hat er gemacht? Oder 10x oder sowas. Die Altcoins haben die Rendite geboostet. Selbst in dem schwachen Altcoin-Zyklus, den wir jetzt bis 2025 hatten, haben die Altcoins wenigstens zu gewissen Teilen mein Portfolio insgesamt ein bisschen nach oben geboostet. Das war jetzt nicht wieder eine Portfolio-Verdopplung, denn nochmal, Small Caps gerade sind bei mir 10%. Die müssten sich schon verhundertfachen, damit das wesentliche 10x in meinem Portfolio insgesamt boostet, ne? Aber es gibt vereinzelte, zum Beispiel Solana, das ist ein gutes Beispiel. Solana kennt wahrscheinlich jeder, ist noch niemals ein Small Cap. Den haben wir im Zyklus 2021 als Short-Kandidaten ausgerufen. Ich weiß nicht mehr, wo der stand, $250 oder sowas, 2021. Und da gab es natürlich auch wieder Kritik von Anlegern, die eben sehr überzeugt von ihrer Meinung sind. Ich möchte es nicht despektierlich meinen, aber man muss es einfach feststellen. Ist halt so. Okay. Wir haben ihn als Short-Kandidaten rausgerufen, der ist von $250 hinterher unter $10 gefallen. Natürlich haben wir da die Analyse ein bisschen angepasst, diversifizieren, Akkumulation über verschiedene Positionen. Ich habe einen Durchschnittskurs bei Solana von unter 10 Euro gehabt. Unter $10, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie $8 irgendwas. Also ich habe nahezu den absoluten Boden gekauft bei Solana. Über die Elliott-Wellen-Methodik. Und ich verspreche es dir nackend in die Hand, nahezu das Allzeithoch wieder verkauft. Das ist öffentlich alles nachvollziehbar, auch über unsere YouTube-Beiträge. Da stand der Solana-Kurs irgendwo bei $280 und ich habe öffentlich gesagt, ich werde jetzt alles, was ich an Solana habe, verkaufen. Das, die Rendite von grob $10 bis $250, das ist ein 25x. Selbst wenn ich da nur 1% meines Portfolios rein investiere, bin ich dann schon bei einem 25% Portfolio-Gain. Ne? Und wenn du mehrere solche Kandidaten hast, ich könnte jetzt andere Kandidaten sagen, GLQ ist auch so einer, das war unser bester Small Cap in diesem Zyklus. Ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung machen, alles ja? gut, alles aber gut. Damit schließe ich das auch ab, das Thema. Den haben wir bei einem beziehungsweise 0,5 Dollar Cent gekauft, oder ich habe ihn gekauft, dort hatten wir eben über Elliott-Wellen-Methodik eine Kaufzone, ein Kaufsetup und jetzt sind wir auf 18 Dollar Cent gestiegen. Das ist je nachdem, wo man gekauft hat, ein 30 bis 40x. Und wenn man sowas mal zwischendurch im Portfolio hat, mit einem vernünftigen Risikomanagement, nicht zu große Kapitalanteile, dann kann sowas das Portfolio boosten. Nochmal, man kann mit 10% der Investitionen richtig liegen, mit 90% der anderen Investitionen falsch. Das sind jetzt Positivbeispiele. Es gibt natürlich auch andere Altcoins, die bei mir 90% im Minus sind. Davon habe ich auch welche Portfolio-Leichen. Ne? Aber wenn man so einen Filter anwendet, dann kann man die Anzahl der Portfolio-Leichen reduzieren und die Anzahl dieser Portfolio-Booster erhöhen. Mhm. Jetzt wollte ich es damit abschließen, aber ich habe noch einen Coin. Negativbeispiel, ja, weil du hattest mich gerade gefragt, wegen der Analyse-Allokation. Nicht Portfolio-Allokation, sondern welche Analysen wir anbieten. Ich hatte es gerade gesagt, wir bieten Analysen an zu Kursen, wo wir Kaufsetups finden, stabile Trends. Wir bieten auch Analysen an zu Kursen, die sehr stark nachgefragt sind. Und wir bieten Analysen an zu Kursen, die gehypt werden. Da kann ich mich nämlich auch gut an einen Kurs erinnern. Und das ist Veracity. VRA, sagt er dir zufällig was?
Nee.
Müsste, jetzt weiß ich nicht, ob es 2024 noch war, aber so Anfang 2025 rum, war das so ein Altcoin, der wurde auf Social Media sowas von gehypt. so ein Influencer-Coin, würde ich es fast sagen. Und wir haben massig Anfragen zu diesem Veracity-Coin bekommen. Ne? Ob wir den nicht mal analysieren können, wo gibt es dann wieder Kauf-Setups, wo kann man den kaufen, wo gibt es Rücksetzer, günstige Einstiegsgelegenheiten und ähnliches. Wir haben den dann auch analysiert, aber wir haben den nur analysiert, um den Leuten aufzuzeigen, dass der Kurs sich in einem stabilen Abwärtstrend befindet. Denn die Aufgabe als Analyst ist ja nicht immer nur, die positiven Nachrichten zu verbreiten, sondern den Leuten auch mal aufzuzeigen, wo es wirklich wehtut, dass man da nicht unbedingt investieren soll. Also wir analysieren auch Kurse, die nahezu totgeweiht sind, wo man dann ab gewissen Punkten einfach sagen muss, ab hier kann man sogar shorten oder ähnliches. Ne?
Ja, die Problematik ist ja schlussendlich, dass die Leute das überhaupt nicht einschätzen können. Oder respektive eben, du hast einen Influencer-Coin, da reden alle drüber und dann, ah ja, der wird schon Ahnung haben, das Ding geht durch die Decke, oder? Und das bringt mich nämlich auch zu Eingangs, zu dieser Rapid-Fire-Frage, oder, wo ich gestellt habe, was zerschießt dir mehr das Portfolio quasi, oder? Oder mit was verliert man oder zerstört man sein Vermögen, habe ich gesagt. Mit Gier oder mit Angst? Und du hast gesagt Gier.
Ja.
Warum?
Also nochmal, Marc, ich könnte dir jetzt so viele Coins um die Ohren hauen, ne? Weil ich habe in den letzten Jahren so viele.
Aber was
ja, aber die, pass auf, die Coins, die machen es plakativ. Mhm. Weil man, also selbst wenn du das jetzt nicht vorm geistigen Auge hast oder auch die Zuschauer, die zuschauen, die machen vielleicht mal immer auf Pause und gucken sich an, wie der Kurs sich entwickelt hat. Dann sieht man exakt, worüber ich rede. Ne? Und dann hat man es plakativ. Ja. Dann weiß man, was das Prinzip ist. Ich möchte jetzt nochmal einen Coin droppen. Wenn ich darf.
Moment kurz.
Okay, du möchtest es nicht.
Nee, jetzt geht nicht darum. Es geht mir darum, einfach auch aus deiner Erfahrung, was du für dir persönlich, Austausch mit Kunden etc., oder? Weil du gesagt hast, die Gier ist es. Und du hast ein schönes Beispiel gebracht. Du hast die Gier quasi im Griff gehabt bei Solana. Ich meine, von eben unter, machen wir $10 bei gekauft, 280 verkauft. Ich meine, das ist ja die Gier hoch 20 auf Steroiden mit weiß ich was alles zusammen, oder? Rein portfoliotechnisch. Übelst. Was du von $10 auf 280, ich meine, das sagt jeder, nice. Und dann kickt ja die Gier rein, also bei den meisten Leuten. Und das ist ja genau das Thema auch bei diesem Beispiel, was du vorher gebracht hast, oder? Es gibt einen Coin, der wird massiv gehypt. Und dann sagt man natürlich, ich höre das auch immer wieder bei Ripple. Ja, Ripple geht auf $1,000 pro XRP. Ich meine, das ist geisteskrank, wenn du mal vergleichst, was das bedeuten würde an Marktkapitalisierung, oder? Völlig geisteskrank. Aber die Leute sehen ja da nur, $1,000 pro XRP, wenn ich davon jetzt 1000 Stück kaufe, kostet mich jetzt, keine Ahnung, wo steht der Ripple, also XRP-Preis, ich weiß gar nicht, $2, $1.
$1.10 oder so.
Irgendwie sowas. Aktuell. Okay, ich muss da 1000 investieren, 2000 und ich werde reich damit, oder? Da kommt ja genau diese Gier mit rein. Wie hast du die im Griff bei dir gehabt, dass du sagst, hey, ich verkaufe bei Solana, klar, deine Analysemethode, aber das ist nur das eine. Das Schwierige ist ja schlussendlich eben diese Gier oder Angst, die Emotionen im Griff zu haben. Und was siehst du bei den Leuten immer wieder, was sie falsch machen, respektive wie hast du es im Griff?
Deswegen möchte ich trotzdem noch mal zu einem
Kurs. Ja, mach das nur, aber die Frage, das ist die Frage, die ich am Schluss.
Ich finde, an Beispielen kann man es eben immer am greifbarsten machen, entsprechende Antworten. Wir hatten 2023 einen KI-Hype. Es müsste Anfang 2023 gewesen sein. Den hatten wir bei Aktien und es gibt ja auch genügend Krypto-KI oder KI-Kryptowährungen, die ebenfalls von diesem KI-Hype profitiert haben. Ich meine, das war irgendwie wieder eine Meldung, dass Google irgendwas da investieren möchte. Egal. Da gab es einen Kurs oder einen Altcoin, der heißt AGIX. Damals Singularity Net. Und der hat hinterher fusioniert mit Fetch AI, ist jetzt dieser FET-Token. Den kennst du vielleicht. Der ist ein bisschen größer. Auch so ein KI-Coin. Jedenfalls waren das die Anfänger. Da haben die noch nicht diesen Merge oder wie es heißt gemacht. Jedenfalls war AGIX da noch eigenständig. Und der kam dann als ICO raus. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir brauchen eine gewisse Kurshistorie, um den Kurs analysieren zu können. Die Kurshistorie war zu kurz, wir konnten den nicht analysieren. Der ist allerdings durch die Decke geschossen. Es gab Nachfrage danach, wo kann man denn einsteigen, konnten wir nicht sagen. Der Kurs ist dann in eine Korrektur gegangen. Da konnten wir dann die Korrekturziele identifizieren. Aber nochmal, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, da hat es nicht funktioniert. Nochmal, ich bin kein Heuchler, ich möchte nicht immer nur das vorstellen, was funktioniert hat. Gibt genug Coins, da funktioniert es nicht. Ne? Korrektur hat sich entwickelt. Ziele wurden nicht erreicht, Kurs ist durchgeschossen. Dann hat er nochmal irgendwie sein 15x oder sowas gemacht, ne? Oder so viel war es dann nicht mehr. Am Anfang hat er 15x gemacht, da kam der Hype und dann hat er nochmal ein 5x gemacht. Und wir haben leider keinen Kaufzeitpunkt gefunden. So, die Kunden, die waren dann natürlich Thema Gier aufgeladen und wollten gerne wissen, wann man denn da endlich nochmal reinkommt und was das denn für eine blöde Analysemethodik ist, ne? Ja.
Du lieferst nicht das Resultat, was sie hören wollen.
Ja. Man muss auch einfach mal akzeptieren, dass es Kurse gibt, wo man nicht dabei ist. Es gibt genügend Raketen am Kryptomarkt. Und wenn man die eine Rakete verpasst, heißt das nicht, dass das die letzte Chance war. Dann steigt man in die nächste Rakete ein. Und Ende vom Lied beim AGIX-Kurs war, dass der hinter um 90% korrigiert hat. Damit möchte ich sagen, dass es immer besonders gefährlich ist, in parabolische Aufwärtsbewegungen zu investieren. Wenn Kurse irgendwie in einem Monat ihr 10x machen, dann ist das eigentlich höchste Alarmbereitschaft angesagt. Dann ist höchste Zeit zu verkaufen und nicht mehr da noch reinzukaufen. Und du hast mich gefragt, wie ich persönlich damit umgehe. Ja gut, es ist Erfahrung, ne? Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 15 Jahren oder so an der Börse und ich kenne das Spielchen. Ich habe meine Strategie, die verfolge ich. Wenn es ein Kaufsetup gibt, kaufe ich. Wenn es kein Kaufsetup gibt, dann kaufe ich halt nicht. Deswegen bin ich ja kein Euro ärmer. Das ist vielleicht so die Grundaussage. Ich sage immer, das Wichtigste an der Börse ist, Verluste zu vermeiden. Die Gewinne, die kommen irgendwann von ganz alleine, wenn man die Verluste vermeidet. Verluste vermeiden ist natürlich leichter gesagt als getan. Risiko vielleicht minimieren, wenn man so möchte. Nicht in jedes Projekt kaufen. Also mein Grundsatz, meine Prinzipien beruhen darauf, dass ich sage, ich kaufe in der Regel keinen Kurs, der steigt. Ich kaufe nur Kurse, die fallen. Ich kaufe nur, wenn sich eine Korrektur entwickelt. Und wenn ein Aufwärtstrend entwickelt wird und der Kurs steigt, dann warte ich den Rücksetzer ab. Und da schlage ich dann wieder zu. Denn erst der Rücksetzer, da wird es natürlich wieder charttechnisch, aber je nachdem, wie die Signale da gesendet werden, der gibt mir die Sicherheit, dass sich der Trend fortsetzt. Es gibt ja auch Aufwärtstrends, die brechen dann zu 90% zusammen, wie ich es gerade beschrieben habe. Also möchte ich nicht möglichst hoch investiert sein. Das muss ich eben identifizieren, da ist dann wieder Charttechnik gefragt. Aber wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, wie gesagt, dann muss man halt auch so ein bisschen vielleicht auch mal durch das Tal der Tränen gehen und erstmal lernen, dass man nicht in die Aufwärtsbewegung reinkauft. Wir hatten ja gerade das Thema Solana, als der sein Allzeithoch gebildet hat. Was meinst du, ich weiß nicht, ob du selber verfolgt hast, du bist ja nicht so in den Altcoins.
Aber
was meinst du, was da für ein Hype war?
Ja, logisch.
Also, ich verfolge das. Da war doch niemand, der gesagt hat, jetzt bei $280 ist Ende. Ja. Da war doch, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der bei $500 steht, ne?
Genau, das ist die Gier, oder? Da kommt genau dieses Thema wieder mit rein.
Das ist eben die Gier. Deswegen sage ich, dass die Gier gefährlicher ist als die Angst. Mhm. Lieber aus Angst nicht investieren. Das Geld, das ich mir damit spare, kann ich ja für andere Sachen ausgeben. Nur wenn ich anfange, Geld zu verlieren, dann ist das ein Rattenschwanz am Problem, der sich dadurch zieht. Weil dann fange ich an, erst recht risikoreicher zu werden. Dann versuche ich irgendwie vielleicht noch aktiv zu traden, kurzfristige Trades zu machen, um meine Verluste wieder auszugleichen. Versuche ich noch risikoreichere Trades einzugehen. Und dann mache ich erst recht die großen Verluste. Mhm. Deswegen sage ich, Angst ist nicht so gefährlich. Ich hatte es auch gerade gesagt, eingangs, ich sehe mich eher als konservativer Anleger, trotz dass ich am Kryptomarkt unterwegs bin. Aber das ist eben auch gerade die Strategie oder die Haltung, die zum Erfolg bei mir wenigstens geführt hat bisher. Ich wurde zum Beispiel jetzt durch die Öffentlichkeitsarbeit auf YouTube im gesamten Zyklus beim Bitcoin, aber auch bei Altcoins immer als Permabär bezeichnet. Diesen Beinamen habe ich mir eingefangen. Immer wenn es gerade bullisch wurde am Markt, bei den Altcoins auch, wenn die gerade mal gestiegen sind, musste ich leider vermitteln, dass hier und da wieder eine Top-Bildung zu erwarten ist. Da sind die Ziele, da muss man dann eigentlich leider verkaufen, weil dann, oder wenigstens Teile verkaufen, Gewinne mitnehmen, je nachdem, wie man es möchte. Das ist ja wieder individuell. Aber es werden Korrekturen wahrscheinlicher, größere Korrekturen. Und das haben wir auch bei den Altcoins immer gesehen. Mhm. Nur wie gesagt, Anleger, Kleinanleger sehen sowas eben nicht gerne. Ja. Selbst deswegen sagte ich ja gerade, man muss auch mal den Leuten aufzeigen, wo es wehtut. Und dadurch habe ich mir dann den Beinamen Permabär eingehandelt. Aber das ist auch wieder eine Frage des Risikomanagements. Denn das ist gerade Gold wert gewesen in diesem Altcoin-Zyklus.
Aber das bestätigt auch eine der weiteren Eingangsfragen, die du beantwortet hast, oder? Die Frage war nämlich, wie habe ich das formuliert? Muss hier noch mal ganz kurz nachschauen. Lieber Recht haben oder Geld verdienen? Das ist genau der Punkt. Viele Leute verstehen nicht, sie wollen Recht haben. Eben der Trend, nee, es geht jetzt nach oben. Du sagst, nee, es geht nach unten. Sie wollen dir sagen, nee, du hast nicht recht, also du bist falsch. Sie wollen recht haben, aber am Schluss ist das, was eigentlich zählt, das hast du ja schön beantwortet, du wirst Geld verdienen, nicht recht haben. Und du hast das alles sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, wie wichtig das ist, so ein bisschen zusammenfassen. Man muss die klare Strategie haben. Man muss sich natürlich daran halten, die Gier im Griff haben. Ich meine, das kennen die meisten Leute da draußen auch, oder? Und eine sehr, sehr schöne Aussage, die du getätigt hast, du kaufst nicht in die parabolische Phase mit rein. Und ich glaube, das bringt mich auch zur jetzigen Situation, weil wir wollen ja auch ganz kurz in die Märkte reinschauen. Das ist dann auch dein Steckenpferd. Wie siehst du die aktuelle Marktlage bei Bitcoin? Viele sagen ja, wir haben immer noch die Altcoin-Season kommt morgen. Die anderen sagen, der Superzyklus von Bitcoin kommt morgen. Da gibt es ja, die anderen sagen, wir gehen auf 50.000. Die anderen sagen, wir gehen auf 30.000. Dann gibt es ja die Leute, die sagen, Bitcoin geht auf null. Du hast ja, jeder hat eine Meinung momentan, oder? Und deshalb ist es ja wichtig, nimm uns mal mit, Wie siehst du High-Level-Sicht die aktuelle Marktlage beim Bitcoin? Wo stehen wir?
Erstmal möchte ich dir eine Gegenfrage stellen.
Unbedingt. Stell mir eine.
Superzyklus, das ist für mich auch so ein Buzzword, weil voll. Es gibt ja verschiedene Interpretationen eines Superzyklus, so wie ich das jetzt gelernt habe. Ich kenne eigentlich nur einen Superzyklus und das ist der Superzyklus aus der Elliott-Wellen-Methodik. Das ist jetzt auch wieder Theorie, ich möchte es nicht zu tief wieder ausarten lassen. Da gibt es einen Superzyklus. Den okay. gab es auch schon, bevor es den Bitcoin gab.
Also die Analyseform, wenn das passiert, bedeutet es ein Superzyklus.
Das ist eben die Definitionsfrage. Deswegen möchte ich dich erstmal fragen, wie du einen Superzyklus definierst.
Ich sage mal so, geläufig, wenn du mit den Leuten sprichst auf Social Media, dann ist der Superzyklus, Bitcoin geht nur nach oben, to the moon quasi. 1 Million, 2 Millionen, 10 Millionen, whatever. Also die großen Korrekturen, 50, 60, 70, 80%, die gibt es nicht mehr. Es geht nur noch nach oben. Alle adaptieren Bitcoin, weil alle Bitcoin adaptieren als Zahlungsmittel. Jeder investiert, jede Firma hat nur noch Bitcoin auf dem Balance Sheet. Das sind ja so die Argumente, warum eigentlich dann Bitcoin nur noch steigt und nicht mehr sinkt. Das ist so, würde ich jetzt mal behaupten, die plakative, gängige Meinung von Social Media, von den Leuten da draußen, was ein Superzyklus ist. Also was ich auch von Bitcoin-Maximalisten immer wieder höre, das ist der Superzyklus.
Okay, in Teilen kann ich da mitgehen?
Ich überhaupt nicht. Also ich im Sinne von, dass ich es unterstützen würde.
Ja, ich denke auch, dass es einen Superzyklus gibt, aber dabei beziehe ich mich dann eben in erster Linie auf die Elliott-Wellen-Methodik und da gibt es gewisse Überschneidungspunkte zu dem, was du jetzt erläutert hast, aber größtenteils dann doch noch, weil ich denke, bei dem Superzyklus, so wie du es beschrieben hast, beziehungsweise wie er dann geläufig eben auch gemeint ist, schwingen immer noch diese Kryptozyklen mit. Dass so ein Superzyklus sich innerhalb dieser 4-Jahres-Saisonalitäten entwickeln würde. Innerhalb der 4 Jahre würde der Kurs gegen 1 Million, 10 Millionen oder irgendwas steigen. Der Bärenmarkt fällt aus, nächster Zyklus beginnt und es gibt dann die nächsten Kursziele. So ungefähr würde ich das bei dir verstehen. Ja? Also wir sehen keine Korrekturen mehr im Ausmaß von 50% oder
so. Das ist das, was ich am meisten höre.
Okay. Ja. Nach der Elliott-Wellen-Methodik ist es so, das kann man im Übrigen auch bei Wikipedia nachgucken, unter dem Artikel von der Elliott-Wellen-Methodik, okay. ist es eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn man die Elliott-Wellen-Methodik einmal durchschaut hat, da muss man sich nochmal vergegenwärtigen, dass wir die 5-teiligen Trendmuster haben. Wir haben die Welle 1, wir haben die Korrektur der Welle 2, die Welle 3 ist wieder trendführend, die Welle 5 ist trendführend. Welle 2 und Welle 4 sind Korrekturen. Jede der trendführenden Bewegungen wird unterteilig auch nochmal in 5 Teilern entwickelt. Also die Welle 1 wird 5-teilig gebaut, die Welle 3 wird 5-teilig gebaut und die 5. Und selbst in diesen 5 Teilern gibt es nochmal eine kleine Welle 1, die nochmal 5-teilig entwickelt. Und da kann man wie so diese russischen
Puppen, Matroschka.
Ja, genau, Matroschka. Genau. Da gibt es immer noch ein Unter. Es geht im Endeffekt um Zeitgrade, ob es jetzt ein langfristiger Zeitgrad ist oder ein kleiner. Es gibt ja auch situative Aufwärtstrends, die einen Kurs mal pumpen lassen über ein paar Wochen. Oder es gibt einen langfristigen Aufwärtstrend, der sich mal ein Jahr hält. Es gibt einen zyklischen Aufwärtstrend, der über ein paar Jahre geht. Und es gibt einen überzyklischen Aufwärtstrend, den wir praktisch beim Bitcoin seit Entstehung haben. Ist auch ein großer Aufwärtstrend, mit ein paar Bärenmärkten dazwischen, aber es ist ein großer Aufwärtstrend, ne? Und die Elliott-Wellen-Methodik unterstellt, dass es dadurch entsprechende Zyklen gibt. Und der Superzyklus ist eben einer dieser überzyklischen Trendausprägungen. Würde bedeuten, dass sich über ungefähr 50 Jahre ein langer Aufwärtstrend entwickelt. Das wäre ein 50 Jahre anhaltender Zyklus. Dazwischen gibt es Bärenmärkte, aber insgesamt wird das in der Elliott-Wellen-Methodik als ein Zyklus unterstellt. Also nach der Elliott-Wellen-Methodik gibt es den Superzyklus definitiv beim Bitcoin. Weil wir haben einzelne Kryptozyklen, 4 Jahre Aufwärtstrend, Bärenmarkt. Nächster Aufwärtstrend, nächster Bärenmarkt. Und dadurch arbeitet sich der Kurs ja treppenartig aufwärts. Und das ist ein ganzer, großer, überzyklischer Superzyklus. Es gibt dazwischen dann irgendwann die Auflösung dieses Superzyklus. Denn, wie gesagt, das ist alles sehr charttechnisch theoretisch. Ich möchte jetzt nur am Rande einmal ansprechen. Derjenige, der es nachvollziehen kann, dem sei es gegönnt. Der es nicht nachvollziehen kann, tut mir leid. Aber ich möchte es eben der Vollständigkeit einmal gesagt haben. In der Elliott-Wellen-Methodik unterstellen wir halt, wie gesagt, erste Trendbewegung Welle 1, Korrektur Welle 2. dann würde eine fraktale, kleinere Welle 1 starten, kleinere Welle 2. Nochmal eine kleinere 1, nochmal eine kleinere 2. Dann geht die kleinere Welle 3 los. 4, 5, dann haben wir die größere 3. Und so entwickeln sich dann viele Wellen 3. Wellen 3 sind normalerweise die trendstärksten Bewegungen. Bedeutet, dass in den Wellen 1 immer relativ kleine Zyklen entwickelt werden. Die Wellen 3, wenn die ausbrechen, die werden kaum noch korrigiert. Denn wenn eine Welle 3 ausbricht, folgt im Prinzip nur noch eine Welle 4. Eine Welle 5 ist dann die nächste 3, wieder 4 und 5. Wellen 2 sind normalerweise die stärksten Korrekturen. Und wenn wir jetzt einen Superzyklus nach Elliott-Wellenmethodik beim Bitcoin haben, würden wir unterstellen können, dass alle Kryptowinter bisher alles Wellen 2 waren, weil die eben immer diese 80% Korrekturen erzeugt haben. Sobald wir den nächsten Kryptowinter reinbekommen, der flacher ausfällt, wäre zu unterstellen, dass wir in Wellen 4 sind. Wenn wir in der Welle 4 sind, sollten die Kryptowinter von Mal zu Mal kleiner werden und die Bärenmärkte von Mal zu Mal länger, weil wir dann immer mehr in Wellen 3 und Wellen 4 übergehen. Und das ist dann der Punkt, wo ich wieder diesem geläufigen Superzyklus zustimmen kann. Nominal wäre es sehr gut denkbar, dass die nächsten Bullenmärkte viel stärker ausfallen, dass jeder Bullenmarkt Hunderttausende Dollar pro Bitcoin stärker ausfällt, vielleicht hinterher auch Millionen Dollar, und die Bärenmärkte vielleicht nur noch 50, 40, 30% entwickeln. Dadurch würde sich der Bitcoin stabilisieren, und wenn man möchte, kann man es auch fundamental begründen durch die Marktkapitalisierung, weil es wird ja irgendwann immer schwieriger, große Kapitalanteile aus dem Markt rauszuziehen, um den Markt noch zu beeinflussen in Bärenmärkten. Also da kann ich dann mit diesem Superzyklus mitgehen, nur es ist nicht so ein einzelner Kryptozyklus über 4 Jahre, sondern es sind mehrere Kryptozyklen über Jahrzehnte, die diesen Superzyklus entwickeln. Da bin ich dabei.
Also du sagst eigentlich schlussendlich, Bitcoin ist ein Asset, was sich über lange Zeit sowieso Wert oder den Preis steigt, schlussendlich so die Quintessenz
daraus. Ob das so kommen wird, das ist die Theorie.
Genau, das ist die Theorie dahinter. Also für mich ist es logisch, weil das ist nicht nur bei Bitcoin so. Ich meine, schau dir S&P 500 oder Nasdaq-Tech-Aktien an. Warum steigt alles?
Es gibt genügend Gründe, die man für diese Theorie anführen kann. Deswegen reden wir auch da überhaupt darüber. Wenn das jetzt eine Theorie wäre, die komplett aus der Luft gegriffen wäre, bräuchten wir darüber nicht reden. Nee. Aber es gibt genügend Gründe, die diesen Superzyklus nach Elliott-Wellen begründen können. Ja, deswegen bin ich auch dabei.
Wenn wir über Bitcoin geht nicht auf Null, das ist so die Quintessenz daraus.
Du hast mich aber am Anfang gefragt, das weiß ich nicht.
Nee, wenn die Theorie aufgeht, das meine ich.
Aber es bleibt ja bis da eine Theorie.
Und ja, logisch.
Wenn wir investieren wollen, möchten wir vorher investiert sein, ob es richtig ist. Du hattest mich am Anfang gefragt, welches Asset ich denn bevorzugen würde, wenn ich nur noch in ein Asset investieren kann. Und da habe ich ja gesagt, der Bitcoin ist es nicht. Wenn ich jetzt über den Superzyklus spreche, dann widerspricht dem das Ganze natürlich ein bisschen. Ne? Aber das ist eben nochmal die große Gedankenanstrengung, die man eben machen muss als Investor, wenn man sich mit Analysen auseinandersetzt. Wir stellen eine These auf. Nach dieser These kann man handeln. Aber man kann sich auf die These nicht verlassen. Bedeutet, solange diese These aufgeht, handeln wir danach. Rücksetzer kaufen wir, wenn es eine Trendwende geht, freuen wir uns, wir bleiben dabei, wenn es ein Kaufsetup gibt. Nur sobald der Trend droht zu brechen und wir feststellen, im besten Fall natürlich in der Aufwärtsbewegung, dass diese Superzyklus-These nicht aufgeht, dann müssen wir uns wohl oder übel auch vom Bitcoin trennen. Deswegen denke ich, dass das auch gerade ein Problem für die Bitcoin-Maximalisten ist, die eben sehen, dass der Bitcoin nur noch steigen wird. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Ich hoffe darauf. Ich würde es mir wünschen. Ich bin selber stark in den Bitcoin investiert. Nur ich verlasse mich nicht blind darauf, weil ich kein Ideologe bin. Ich möchte nicht jetzt die Gegenrede zu den Bitcoin-Maximalisten anstellen. Nur es ist nicht meine Art, in Ideologien zu denken. Ich versuche, rational am Markt zu bleiben. Und wir sprechen ja auch hier eigentlich die ganze Zeit eher über Investitionen als jetzt über Fundamentales. Ne? Dabei würde ich dann eben auch gerne bleiben. Und wenn man strategisch investiert, da muss man auf dem Markt eben auch reagieren können. Mhm. Deswegen wollen wir die Signale beobachten.
Zeig uns mal durch die Signale, wie sie jetzt ausschauen. Ja. Das wäre, glaube ich, mal interessant.
Das wäre angebracht. Vielleicht darf ich aber vorher noch ein fundamentales Risiko mit einstreuen.
Hau raus, du darfst hier alles.
Danke sehr. Ich habe es schon an diversen Stellen immer mal wieder kritisiert, gerade die großen Player am Markt, die jetzt neu dazukommen und diesen Markt entdecken, also nicht die etablierten großen Player, wie zum Beispiel Börsen, Binance könnte man benennen, ist ein großes rotes Tuch für viele Anleger. Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Die haben großes Interesse daran, dass der Kryptomarkt weiter bestehen bleibt, denn die leben davon. Das Geschäftsmodell von denen beruht darauf, dass der Kryptomarkt Kapitalzuflüsse hat. Die haben kein Interesse daran, dass der einen absoluten Crash erfährt. Binance, würde ich eigentlich sagen, ist unser Verbündeter. Sehen allerdings die meisten nicht. Wenn ich wieder einen Coin droppen darf, BNB. Ich bin ja schon fast ein Befürworter von BNB. Ist ein Coin, in den ich stärker investiert habe. Und ich habe es auch immer so kommuniziert. Man kann viel an BNB kritisieren, aber es ist falsch zu sagen, dass BNB nur von der Börse Binance lebt. Ist eine eigene Smart Contract Plattform, ich möchte es jetzt nicht im Einzelnen auseinandernehmen. BNB war der erste große Altcoin von den Altcoin-Dinos, der ein neues Allzeithoch geschrieben hat und auch einer der wenigen. BNB hat seine Daseinsberechtigung meiner Meinung nach, vor allen Dingen für Investitionen. Binance, wie gesagt, ist für mich eigentlich einer unserer Verbündeten. Gegner von uns, gerade von Bitcoin-Maximalisten, ist eigentlich BlackRock und Michael Saylor. Denn die Grundidee von Bitcoin ist ja ein dezentrales Finanzsystem und die Bitcoin-Maximalisten berufen sich ja auch eben auf die Gleichheit, auf Chancengerechtigkeit und ähnliches. Aber wenn wir jetzt sehen, Michael Saylor noch mehr als BlackRock, dass Michael Saylor 800.000 Bitcoin auf sich konzentriert, dann ist das schon fast ein Monopol. Wenn wir BlackRock noch dazu nehmen, ich weiß nicht, wie viele Bitcoin die jetzt aktuell halten, 500.000 oder sowas, ist es mindestens ein Oligopol, was wir da haben. Bei BlackRock, wie gesagt, noch mal ein bisschen weniger verschärft, weil streng genommen gehören die Bitcoin denen, genau, nicht, sondern die Kunden, die über die ETFs kaufen.
Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, genau, das zu verstehen. Ne?
Aber wenigstens beim Herrn Saylor, wenn er hatte immer versprochen, es wird nur Bitcoin gekauft und niemals verkauft. Jetzt hat er 38 verkauft oder sowas.
32
ist nicht die Welt, wenn er im Jahr 2026 schon 200.000 gekauft hat, ne? Aber er bricht damit ein Versprechen. Und wenn er mal 32 verkauft hat, dann kann der auch mal 32.000 Bitcoin verkaufen. Theoretisch ist das jetzt möglich. Solange man ihm vertrauen kann, dass er nicht verkauft, ist der eine Bank. Sobald er sein Versprechen bricht, ist er das größte Risiko für den Markt. Wenn der 800.000 Bitcoin hält, aus welchen Gründen auch immer, er möchte vielleicht nicht verkaufen, aber es kann irgendwelche Gründe geben.
Ist so.
Es kann irgendwelche, regulatorisch von der SEC, die sagen, passt alles nicht und der muss alles verkaufen. Was weiß ich, Investoren laufen Sturm, der verkauft den Kram.
Ich bin voll bei dir.
Das ist das größte Risiko, das wir im Markt haben im Moment.
Ich bin voll bei dir.
Ja. Ich meine, gerade deswegen, Entschuldigung, letzter Satz dazu, dann gerne du. Deswegen habe ich so ein großes Problem mit Ideologen.
Mhm. Ne? Ja, bin ich voll bei dir.
Ich bleibe lieber rational am Markt.
Bin ich voll bei dir.
Und deswegen bin ich auch nicht dabei zu sagen, dass ich auf 10 Jahre Sicht mein Geld in Bitcoin verschließen würde.
Okay.
Und das ist der Grund, warum ich das nicht mache.
Okay, interessant.
Gold eher bevorzugen.
Ja, interessant zu verstehen. Also ich bin bei Saylor völlig bei dir. Ich meine, du hast jetzt auch mehrere Zyklen miterlebt, oder? Es gibt immer einen Bitcoin Jesus und einen Bitcoin Judas. Oder der Jesus wurde zum Judas. Es war immer Roger Ver, war es 2017, 2018, da war ja dann das Splitting von Bitcoin zu Bitcoin Cash. Er war am Anfang der Bitcoin-Gott und dann hat er das Camp gewechselt, da wurde er zum Judas. Und 2020, 2021 haben wir das auch gesehen, zum Beispiel mit Nick Carter, das ist ein Beispiel. Und ich sehe das einfach so eine, das zeigt sich bei Bitcoin auch immer wieder, die Leute jubeln gewisse Leute hoch und jetzt ist es Saylor, der zum Gott hochsterilisiert wird, oder? Ja, hier, Crypto, Bitcoin, Company, bla bla bla, oder? Und er entwickelt sich so langsam, doch nicht zu diesem Herrgott, sage ich jetzt mal, sondern er entwickelt sich so ein bisschen zum Judas. Und es ist einfach immer wieder spannend zu sehen, ich habe das bei uns in der Community den Kunden auch immer wieder gesagt, ich bin da sehr, sehr skeptisch gegenüber, was Saylor hier aufbaut. Wie du es auch siehst, ich finde es ein gewisses Risiko für Bitcoin. Und ich glaube, er wird sich dann mal irgendwann zum Judas entwickeln, wie du sagst. Bei den 32 wird es nicht bleiben. Ganz klar nicht. Das wäre völlig naiv zu glauben, er wird nur noch kaufen. Ich glaube nicht, dass Bitcoin zerstört wird durch das. Das ist ein anderes Thema, aber ich bin da voll bei dir. Wollte ich einfach nur als Ergänzung mitgeben, oder diesbezüglich.
Jetzt wolltest du auf die Charts gucken.
Ja, ist so ein Steckenpferd, oder? Müssen wir schon kurz raushauen. Ich habe da noch 2, 3 Themen hinten nach.
Wir haben Zeit. Ich habe Zeit.
Hau mal raus. Ist jetzt ein Bärmarkt? Gehen wir tiefer? Das sind ja die Fragen, die immer wieder kommen, ja. Immer das Gleiche, oder? Und jetzt deine qualifizierte Analyse. Was sagst du?
Da muss man sich natürlich wieder darüber unterhalten, was ist ein Bärenmarkt? Es gibt Leute, die immer noch leugnen, dass das ein Bärenmarkt ist.
Ja, super interessant, nicht?
Also am Ende ist es auch ein Wort.
Ja, voll.
Ist es jetzt ein Bärenmarkt oder nicht? Wir haben 50% Korrektur. Das ist, was zählt, oder?
Du kaufst dich am All-Time-High, 50% Punkt. Korrektur, grundsätzlich... Ja.
Gut. Für mich ist es ein Bärenmarkt, kann man anders
sehen.
Für
mich sehen. Auch.
Wie auch immer. Wie wir das Kind nennen möchten, es ist eine 50% Korrektur.
Voilà.
Darauf können wir uns, aber wie voilà. Darauf können wir uns ganz einfach einigen. Also, hier zu erkennen, unser Szenario nach den Elliott-Wellen. Ich hatte es gerade schon gesagt, wir suchen fünfteilige Trendmuster. Und wenn wir jetzt hier ins große Bild reingehen, dann haben wir aus dem letzten Zyklusboden eine große blaue Welle 1 zu unterstellen. Die sollte innerhalb des Superzyklus entsprechend aufgelöst werden. Wir kriegen jetzt die Zwischenkorrektur der blauen Welle 2. Diese blaue Welle 2 wäre der aktuelle Bärenmarkt. Oder man kann es auch einfach als große Korrektur ausdrücken. Die blaue Welle 3, die dann folgt, das wäre der nächste Bullenmarkt, potenziell dann der Auslöser für den geläufigen Superzyklus, dass wir dann über eine Million landen oder sonst was. Für den Elliott-Wellen-Superzyklus wäre das dann die Auflösung, nicht die Auslösung für den Superzyklus, sondern die Auflösung in die Wellen 3 hinein. Normalerweise die stärksten Bewegungen, nochmal nominal die stärksten Bewegungen, also das würde dann darauf hinauslaufen, dass wir um hunderttausende Dollar steigen. Wenn der Kurs jetzt von 50.000 auf 300.000 Dollar steigt, ist es allerdings nur in Anführungszeichen 6x prozentual, werden das wahrscheinlich, auch das ist ja ein Thema, von erwachsener werdenden Märkten. Das kann man auch beim Dow Jones oder S&P 500 oder sonst was sehen oder auch bei längerfristigen Aktien, was gibt's da, Johnson & Johnson oder sowas. Am Anfang sind die natürlich übelst volatil, ne? Da machen die, was weiß ich, für tausende Prozent. Aber je länger es die gibt, je mehr Kapital vor allen Dingen da drin ist, desto weniger volatil werden die. Auch das kann man sich vielleicht ein bisschen so von der Marktkapitalisierung herleiten. Sagen wir mal, wir kaufen ganz am Anfang Bitcoin, als der rausgekommen ist. Nicht der fachgerechte Ausdruck, aber arbeiten wir erstmal damit. Der ist rausgekommen, ja? Ich kann mich noch daran erinnern, wie gesagt, in meiner Ausbildung 2010 oder was rum, habe ich das erste Mal was von Bitcoin gehört, da konnte man den noch auf eBay kaufen. Ja? Da kannst du dich wahrscheinlich auch dran erinnern, oder?
Ja, also ich habe da noch nicht gekauft, so früh war ich noch
nicht. Ich auch nicht,
ich auch
nicht.
Nee, aber ich weiß, dass du bei eBay kaufen konntest.
Da wurde hauptsächlich Bitcoin gehandelt.
Wenn du ein Ex auf Twitter dazu mal was retweetet hast, hast du 50 Bitcoin gekriegt und so ist Zeugs. Also da gibt's,
okay. Ja. Sagen wir mal, ich habe jetzt einen Bitcoin, du möchtest den von mir kaufen und ich sage, ich möchte einen Euro dafür haben oder einen Dollar. Ne? Dann gibst du mir den Dollar, du kriegst den Bitcoin. Und es gibt natürlich auch noch andere Leute, die den Bitcoin halten. Die sehen das und durchs Mining kriegen die relativ günstig, geben die auch für einen Dollar ab. Irgendwann werden die allerdings nicht mehr angeboten. Angebot und Nachfrage. Es gibt kaum noch Bitcoin, die auf Bitcoin zur Verfügung stehen. Der Nächste, der den Bitcoin einstellt, der stellt den einfach mal auf 1,50 Euro rein. Wird eine lange Zeit nicht verkauft, bis aber alle Bitcoin weg sind, die für einen Dollar verkauft werden können. Ne? Wenn dann jetzt noch die Nachfrage besteht, weitere Bitcoin zu kaufen, dann muss man den für 1,50 Euro akzeptieren. Und das wäre dann auch der Börsenkurs. Bedeutet aber, dass in dieses System immer mehr neues Geld reingegeben wird. Und das dann letztendlich auch die Marktkapitalisierung. Ne? Und wenn wir jetzt bei einem Bitcoin sind, der 1,50 Euro oder 1,50 Dollar kostet, dann ist die Marktkapitalisierung noch nicht besonders hoch. Aber wenn wir jetzt bei einem Bitcoin im Bärenmarktboden irgendwie bei 20.000 Dollar sind und wir schieben jetzt 20.000 Dollar in den Markt hinein, natürlich nimmt ein anderer die aus dem Markt raus, hat allerdings dann potenziell das Interesse, die irgendwie zu halten, egal. Schieben 20.000 Dollar für einen Bitcoin rein und über diese Marktmechanismen, erhöht sich der Kurs, steht irgendwann bei 40.000 Dollar, müssen wir jetzt 40.000 Dollar reinschieben, kollektiv natürlich umso mehr Kapital, um den Kurs nochmal sich verdoppeln zu lassen. Also mit anderen Worten, für exponentiell steigende Kurse sind auch exponentielle Kapitalzuflüsse notwendig. Wenn wir also wollen, dass der Bitcoin-Kurs sich immer weiter und weiter verdoppelt, muss unendlich viel Kapital reinfließen. Unendlich viel Kapital gibt's praktisch nicht, theoretisch schon irgendwo durch die Geldmengenausweitung und so ein Kram. Aber es gibt irgendwie eine begrenzte Geldmenge. Und weil eben nicht unendlich Geld verfügbar ist, können sich Kurse auch nicht exponentiell entwickeln. Deswegen nimmt die prozentuale Schwankung, die Volatilität eben über lange Sicht ab. Aber beim Bitcoin wäre dann eben auch zu erwarten, wie gesagt, dass wir dann eben in der Welle 3 nominal die stärksten Ausschläge hätten, prozentual allerdings die Volatilität nachlässt. Die Welle 2, die Korrektur, Bärenmarkt, den wir jetzt aktuell haben, ist natürlich für uns am interessantesten. Um langfristig zu investieren, das wäre dann das nächste Kaufsetup. Da würden wir sehen wollen, dass der Abwärtstrend sich erschöpft. Das wäre hier diese orangene, fünfteilige, abwärtsgerichtete Zählung. Da nochmal die 50.000 Dollar Niveaus, die wirklich interessant sind. Ich habe das gerade schon gesagt, da gibt es mehrere Preismetriken, die da zusammenfallen. Unter anderem haben wir das sogenannte 61,8% Fibonacci an den 51.000 Dollar, der sogenannte goldene Schnitt. Es gibt den Realized Price, der damit zusammenfällt, On-Chain-Geschichte. Wollen wir das noch auseinandernehmen, was der Realized Price ist?
Ja, also der Realized Price ist grundsätzlich einfach der Durchschnittspreis aller Bitcoin, die je gehandelt wurden. Also Satoshi Bitcoin etc., da liegt er momentan so roundabout 54.000 US-Dollar. Es gibt noch das untere Limit, finde ich, die Coin Values Destroyed, also CBDD.
Days Destroyed.
Days Destroyed, genau. Super interessant, der liegt, das ist ja eigentlich quasi eine preisliche und eine Zeitkomponente, wenn ein Bitcoin verschoben wird.
Also praktisch nur noch die aktiven Bitcoin und die verloren sind oder sowas, die werden rausgerechnet.
Ja, also schlussendlich, wenn ein Bitcoin, zum Beispiel, ich habe einen gekauft für $100 vor, wann war ein Bitcoin $100? Vor 15 Jahren oder so, keine Ahnung. Und ich verkaufe den jetzt, sagen wir stehen bei 100.000, oder? Dann habe ich natürlich eine zeitliche eine preisliche Komponente von 100 auf 100.000, die den Bitcoin extrem wertvoller gemacht hat. Ich habe aber auch eine zeitliche Komponente drin, das heißt, 15 Jahre habe ich den gehalten, jetzt nach 15 Jahren verschiebe ich den, typischerweise um zu verkaufen. Und dann hat das natürlich einen hohen Wert, der zerstört wird, eine zeitliche und preisliche Haltedauer, die zerstört wird.
Darf ich vielleicht auch nochmal versuchen aufzuarbeiten, was daran so wichtig ist? Ja?
Also, unbedingt, ergänze.
Denn
also psychologisch vor allem dann.
Marktpsychologisch ist es sehr besonders wichtig, denn auch da geht es auch wieder um Kapitalströme. Letztendlich ist das die Basis eigentlich von Charttechnik. Wir stellen uns mal vor, wir kaufen heute einen Bitcoin bei, sagen wir, $50.000. Da liegen die Ziele so ungefähr. Ja, $50.000. Wir legen uns schlafen, wachen morgen auf und der steht bei $5 Millionen. Was würden wir denn instinktiv machen?
Ja, die meisten würden sagen, oh geil, was kann ich mir damit leisten? Wo stehe ich? Ich gebe
schon mal den Lambo bestellen.
Oder ein Teil zumindest.
Das ist es. Es wird wahrscheinlich die wenigsten Anleger geben, die dann nicht verkaufen. Wenn es auch nur ein Teil ist. Bedeutet, in kürzester Zeit hohe Preissprünge erzeugen hohen Verkaufsdruck im Markt. Denn es gibt viele Anleger, die dann verkaufen möchten und Verkaufsdruck auf den Markt ausüben. Und sehr wahrscheinlich wird der Kurs dann sehr schnell, sehr stark fallen. Das ist auch nochmal so ein Thema der Kursdynamiken. Was schnell, stark steigt, wird wahrscheinlich auch schnell, stark korrigieren. Was langsamer steigt, wird wahrscheinlich nicht so stark korrigieren. Da haben wir das Thema wieder mit den prozentualen Gains und den schwächeren Bärenmärkten potenziell, in den erwachsener werdenden Märkten. Wenn wir jetzt aber vor 15 Jahren einen Bitcoin gekauft haben und der stand schon bei $10.000 und heute steht der bei $20.000, vielleicht würden wir den eher liegen lassen. Ist nicht so attraktiv zu verkaufen. Also das ist nämlich auch das Wichtige. Die Preis- und Zeitkomponente im Verhältnis zueinander erzeugt Handelsdruck am Markt, Kauf- oder Verkaufsdruck.
Genau.
Abwärts geht es natürlich genauso. Wenn Kurs sehr schnell, sehr stark fällt, sagen wir mal, der Bitcoin, der handelt jetzt seit 3 Jahren schon auf 1 Million Dollar Niveaus und der fällt innerhalb von einer Woche auf $1, dann kann man sagen, das Ding ist tot. Aber es wird wahrscheinlich genug Anleger geben, die sagen, ach komm, für $1, da kann ich mir mal 10 Bitcoin kaufen. Ne? Vielleicht geht der nochmal auf $1.000 oder sowas. Ne? Wir haben ja gesehen, was in den letzten 20 Jahren möglich war. Ne? Da entsteht dann wieder Kaufdruck. Das ist das Thema. Aber um zurückzukommen, dieses 61,8% Fibonacci, wie gesagt, fällt halt mit vielen anderen sehr wichtigen Preismetriken zusammen. Das wäre ein Niveau, wo charttechnisch ein Boden schon denkbar wäre. Würde dann auch zu der These führen, die ich ebenfalls schon lange vertrete, dass wir einen Mini-Bärenmarkt reinbekommen. Das wäre dann eben der Auslöser für die Auflösung der 1-2-Struktur beziehungsweise des zyklischen, überzyklischen Superzyklus. Die Bärenmärkte werden kleiner, die Bullenmärkte werden länger. Jetzt der Bärenmarkt bezeichne ich immer als Mini-Bärenmarkt. Ein Bärenmarkt, der bei weitem nicht so stark ausfällt wie die vorherigen. Und wenn man die Bärenmärkte miteinander vergleicht, folgt der Kurs auch dieser These. Ich meine, der aktuelle Bärenmarkt, der steht jetzt bei -53% im lokalen Tief. Wenn man die Bärenmärkte 1:1 im Verlauf miteinander vergleicht, sind die vorherigen Bärenmärkte im aktuellen Stadium schon bei über -70% gestanden. Also wir haben jetzt definitiv schon viel flacheren Bärenmarkt, kann man auch wieder fundamental begründen, institutionelles Kapital hat ein Akkumulationsinteresse, bleibt tendenziell im Kurs. Der Bärenmarkt ist in erster Linie durch Kleinanleger, Panikverkäufe und Ähnliches begründet. Niedrigere Kursniveaus werden wieder akkumuliert, Kaufdruck kommt wieder in den Markt. Aber diese $50.000 Niveaus, die wären nahezu prädestiniert dafür, schon die bärische Trendwende durchzuführen.
Darf ich da?
Aber ein Einschub noch, eine Relativierung, heißt nicht, dass man da jetzt all in reingehen soll, Investitionsstrategie.
Das wäre jetzt genau, weil ich habe ja, wie gesagt, in der Community bei uns auch gefragt, dann hat unser Coach Alex, hat mir gesagt, ihn würde es interessieren, wie du schlussendlich, also wir machen es, also Alex zum Beispiel auch, er ist auch mit Leverage-Risikopositionen unterwegs, sag es nicht, dass du das machen müsstest oder so, wenn du hier zuschaust, aber Wir haben halt hier unsere klare Strategie, wie wir in den Boden reingehen. Wir nennen das, ich sag's nicht, weil ich will dich nicht irgendwie beeinflussen oder so, sondern die Frage
landet. Jetzt interessiert es mich aber.
Ich will zuerst mal wissen, wie du das machst. Wie gehst du in diese Zone rein? Du hast jetzt bereits schon vorne weggenommen, nicht all in, du kaufst nicht, du wartest auf den perfekten Zeitpunkt. Das hören wir auch immer wieder. Bei 50.000 kaufe ich, ja, was ist, wenn es nur 51.000 wird, kaufst du dann nicht oder ist er völlig geisteskrank? Wie ist deine Vorgehensweise?
Ich möchte erstmal nochmal auf den Begriff eingehen, all in.
Ja, all in von deinem Kapital, was du investieren willst.
Moment, all in, wir waren gerade schon beim Poker.
Ja.
Glücksspiel, ja. Allein der Begriff all in kommt vom Gamblen. Mhm. Wir wollen hier kein Glück, wir wollen hier nicht spekulieren, klar, aber wir wollen nicht hochspekulativ, wir wollen mit Strategie investieren. Mhm. Ich hatte gerade schon gesagt, Portfolioallokation ist die Basis. Mhm. Wir möchten uns erstmal klar werden, in welche Assets wir investieren wollen. Mhm. Wenn wir uns darüber klar geworden sind, planen wir Einstiege in diese jeweiligen Assets, wenn sich Kaufsetups ergeben. Das ist nochmal ein Thema für sich, wie man dann investiert, aber grundsätzlich, um es aufs Einfache, aufs Prinzip herunterzubrechen, propagiere ich immer geteilte Position. Akkumulieren bedeutet nicht, dass man mit einer Position reingeht, Pulver verschossen und dann kann man nur noch Glück oder Pech haben. Das ist dann Gambling, Glück oder Pech. Wenn wir strategisch investieren, können wir auf den Markt reagieren. Fällt der Markt tiefer, haben wir noch Kapital übrig, um niedriger zu kaufen, unseren Durchschnittskurs zu senken im besten Fall. Wenn der Markt tiefer fällt, ohne ein Kaufsetup zu erzeugen, investieren wir nicht, schützen unser Kapital. Die Verluste, die anfallen, die müssen wir dann halt akzeptieren. Das ist an der Börse so. Das gehört dazu, es gibt auch mal Verluste. Aber wenn wir nicht all in gegangen sind, sind die Verluste klein, was auch immer klein ist relativ. Aber sie sind überschaubar, begrenzbar, je nachdem, wie das eigene Risikoprofil aussieht. Bin ich ein Anleger, der eher risikoavers ist, nicht so gerne Risiko eingeht, gehe ich in den ersten Einstieg mit weniger Kapital rein. Bin ich ein risikoaffiner Anleger, gehe ich mit mehr Kapital rein, mit den Konsequenzen, die einem bewusst sein müssen. Und so will ich über geteilte Positionen akkumulieren. Und das macht jeder Profi so. Die großen Vermögensverwalter, die werden nie im Leben in eine Aktie all in gehen. Die akkumulieren auch. Deswegen nennt es sich ja auch Akkumulationsphase. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Es heißt ja nicht umsonst Akkumulation. Und wir sehen auch schon erste Tendenzen einer solchen Akkumulation. Die dauert natürlich eine Zeit, aber ich würde genauso vorgehen. Ich zum Beispiel habe es im letzten Kryptowinter 2022/23 war ja die Trendwende, habe ich 4 Positionen in den Bitcoin investiert. Ich habe mein Kapital, jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf, wie ich es damals gemacht habe. Ich meine, das war 30-30-10. 30%, 30%, 10%. Ja, also 3x 30, einmal 10, 100% investiert. Auch da, es ist natürlich eine individuelle Frage, wie das Risikoprofil ist, wie die eigenen Vermögensverhältnisse und ähnliches sind. So würde ich es machen, ohne es jemandem zu empfehlen. Man kann natürlich die prozentualen Gewichtungen aufteilen, wie man möchte. Aber wenn wir jetzt eben auf diesen 50.000 Dollar Niveaus ankommen, dann müssen wir dort festhalten, dass dort charttechnisch sehr wahrscheinlich ein Kaufsetup entsteht, je nachdem, wie die Signale ausfallen. Zu den Signalen kann ich jetzt gleich auch nochmal was zeigen. Das ist erstmal nur so diese Prognose, sag ich mal. Prognose 50.000 Dollar. Je nachdem, wie die Signale da ausfallen, können wir uns dann entscheiden, ob wir viel, wenig, moderat Kapital hinterlegen und dann auf die Signale, die da entstehen, reagieren. Und je nachdem, wie sich die Signale weiterentwickeln, können wir dann entscheiden, ob wir Kapital halten oder nicht. Das heißt, jetzt du.
Das heißt, du bist jetzt noch nicht wirklich am Akkumulieren oder nur in kleinen Testpositionen,
ich hatte, also Einzelpositionen. Ich hatte tatsächlich, als der Bitcoin-Kurs in den Abverkauf zum Anfang des Jahres gegangen ist. Mhm. 6. Februar war das Tief bei 60.000 schlag mich tot. Da haben wir schon gesehen, dass der Bitcoin wieder fallen wird über die Analysemethodik und ehrlicherweise hatten wir eher damit gerechnet, dass der Kurs um die 70.000 Dollar halten wird. Er ist jetzt eine Etage tiefer gefallen, aber sei es drum. Also mit anderen Worten, ich habe bei 70.000 Dollar eine erste Position eröffnet. 10%. Denn das waren nicht unsere primären Ziele. Das waren nur Niveaus, ab denen es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gab, dass es eine bullische Gegenreaktion gibt. Genau das haben wir jetzt gesehen, nur wie gesagt, eine Etage tiefer. Und diese bullische Gegenreaktion, wenn auch sehr unwahrscheinlich, hätte auch einen stabilen Trend entwickeln können. Wäre sehr früh gewesen, nicht besonders wahrscheinlich, deswegen auch nur ein Kleinkapitalanteil rein. Den habe ich allerdings jetzt in den letzten Monaten wieder verkauft, okay, als der Bitcoin gestiegen ist. Das bedeutet, ich bleibe beim primären Plan. Und genauso würde ich dann auch bei der nächsten Position unter Umständen umgehen oder verfahren. Wenn die 50.000 Dollar erreicht werden, ist das eine erste bemessbare Trendwendegelegenheit nach charttechnischer Analyse. Dort würde ich einen ersten Kapitalanteil hinterlegen. Je nachdem, wie der Markt reagiert, ob er steigt, ob er fällt, würde ich mich dann entscheiden, wie ich mit dem übrigen Kapital umgehe. Fällt der Kurs direkt weiter, dann habe ich noch genug Kapital übrig, um meinen Durchschnittskurs zu senken. Steigt er, kann ich bewerten. Steigt er korrektiv, kann ich bewerten, ob es notwendig wird, die Bestände wieder zu verkaufen, weil eine weitere Abwärtsbewegung wahrscheinlicher wird, dann habe ich wieder mein ganzes Kapital übrig. Steigt der Kurs stabil, dann beginne ich aggressiver zu akkumulieren. Wenn eine Trendrichtung, eine Welle 1 etabliert wird, warte ich auf die Welle 2 und dann gehe ich stärker rein. Mhm. Und so würde ich dann strategisch akkumulieren eben.
Mhm. Ja. Ich kann dir die Frage beantworten. Wir haben so drei Ansätze. Also es kommt so ein bisschen darauf an, natürlich jetzt bei uns spezifisch. Ich habe es ja gesagt, wir haben ja so drei Levels bei uns in Academy. Unser Profi-Level, da ist auch das Risikothema drin mit Leverage. Also wir machen keine Altcoins, also die Outperformance nicht über die Altcoins, sondern Outperformance über Leverage auf Bitcoin. So, einfach, dass das eingeordnet ist. Also
mit Hebeln halt einfach.
Genau, richtig. So, wie machen wir es? Wir nutzen in der jetzigen Phase einen marktangepassten Sparplan. Auf der einen Seite ist eine Komponente, die ist komplett losgelöst von irgendwelchen Emotionen, von Analysen, von gar nichts.
Also DCA.
Komplett DCA, aber marktangepasst bedeutet, je tiefer wir gehen, desto stärker erhöhen wir den.
Ja.
So, wir akkumulieren in die Schwäche immer mehr. Die Strategie heißt bei uns der Sparplan auf Steroiden, da kommen so unsere Indikatoren ins Spiel, bla bla bla. Aber das ist ein Teil, komplett emotionslos. Null Analyse, nix. Einfach Zeit im Markt verbringen, nicht den Markt versuchen irgendwie zu timen. Also time in the market, not timing the market. Das ist eine Komponente. Zweite Komponente ist, das sind dann die strategischen Einzelkäufe. Über entweder Limit Orders, wo man setzt zum Beispiel in solchen Preiszonen, wie jetzt du zum Beispiel definierst, oder kann man Elliott Waves nehmen, etc., sind Limit Orders gesetzt. Wir machen so typischerweise 2, maximal 3 Limit Orders, weil, kennst du ja selber, mach mal schnell diesen hier, vielleicht auch in die Zone rein, Zone aus Elliott Wave Sicht abgeholt. Ich war am,
weiß ich auch nicht. Mit der Nacht passiert sowas.
Mit der Nacht am Schlafen, genau, ja. Deshalb mit Limit Orders einzelne Bereiche, die wir abholen. Das ist die zweite Komponente. Die dritte Komponente, die es können, die es auch verstehen, die das richtige Risikomanagement haben, wie jetzt ich, Coach und Alex, der die Frage gestellt hat, respektive unsere Expertenkunden, ist die dritte Komponente, da skalieren wir unsere Leverage-Position hoch in solche Bereiche. Das heißt, wir beginnen schon ein bisschen früher, moderaten Hebel aufzubauen, 1,5. Also wirklich sehr moderat. Wenn es nach oben geht, ja, schön bist du dabei, kannst du dann mit dem Trend, was du auch sagst, wenn der bestätigt wird nach oben, kannst du die immer noch größer machen. Geht der Kurs tiefer, machen wir die Position ein bisschen größer, wieder ein bisschen mehr Bitcoin hinterlegen, Hebel ein bisschen erhöhen. Also wir skalieren eigentlich auch in die Schwäche des Marktes rein mit der Risikoposition und hoffen so, dass wir einigermaßen den Boden sauber abfangen und aus der Bodenphase mit vielleicht einem Hebel 2, vielleicht 2,5 maximal, gehst du da raus, aus dieser Phase raus, weil wir auch nicht wissen, wo geht der Markt hin, oder? Und deshalb, die Risikoposition erhöhen wir schrittweise in die Schwäche des Marktes rein. Und das ist die dritte Komponente. So sind wir eigentlich unterwegs. Aber halt einfach alles auf Bitcoin, halt nicht auf den Altcoins, oder? Weil dann hast du einfach einen Fokus halt, ich muss mir nur Bitcoin anschauen, ist ein zeitliches Thema, was auch mit reinspielt. Aber so fangen wir jetzt momentan den Boden ab. Die Preisbereiche, wie gesagt, viele von unseren Kunden nutzen deine Analysen unter anderem, die On-Chain-Daten, die mit reinspielen. Ich sage immer wieder, wenn zwei Disziplinen, die unabhängig sind voneinander, Elliott Waves, technische Analyse, On-Chain-Daten, kann man fundamental begründen bis in gewissem Maß. Wenn die in die gleiche Richtung zeigen, und du hast es vorher erwähnt, in diesen Preisbereichen kommen ja verschiedene Themen, Preisbereiche zusammen, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ein wichtiger Bereich ist für eine Trendwende. Und dann hast du die Wahrscheinlichkeit und die Dinge kombinieren wir miteinander für, wie gesagt, die Limit Orders und für die Risikoposition.
Ich sehe das ähnlich. Ich sage immer, die Summe der Signale zählt. Elliott-Wellen-Methodik ist so unsere Hauptarbeit, aber ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, Realized Price, ich kenne mich da schon ein bisschen aus, On-Chain-Daten analysieren wir halt auch. Ne?
Genau.
Und wenn wir da dann in der Summe entsprechende Signale haben, dann kommen wir zu einem Ergebnis, wo wir valide Handelsentscheidungen treffen können. Kauf, Setup, nochmal, das ist der Begriff, den wir immer nutzen. Und in dem Zusammenhang gucken wir auch auf technische Indikatoren, die kann ich hier vielleicht auch gerade nochmal zeigen. Mhm. Und da kann ich dann vielleicht auch einen Abgleich zwischen den Altcoins und dem Bitcoin machen, weil du hast ja auch gesagt, dich interessiert, was ich jetzt erwarte. So ein bisschen in die Glaskugel zu schauen.
Das ist das, was alle wissen
das
wollen.
Das ist, was alle interessiert. Wie geht es beim Bitcoin weiter? Aber natürlich auch, wie geht es bei den Altcoins weiter? Ich habe jetzt hier auf der linken Seite einmal den Bitcoin, auf der rechten Seite die Altcoins. Dazu muss ich noch sagen, das hier ist der sogenannte Others Chart. Da steht es oben, Crypto Total Market Cap, excluding Top 10 Kryptowährung. Also die Marktkapitalisierung praktisch aller Altcoins außer der Top 10 Coins. Die nutzen wir immer ganz gerne, weil die Top 10 Coins durch ihre hohe Marktkapitalisierung die Price Action so ein bisschen verfälschen, beziehungsweise den Gesamteindruck der Altcoins. Die Marktkapitalisierung jetzt des gesamten Sektors zeigt uns ja so einen gewissen durchschnittlichen Verlauf der Kurse, ne? Plus, minus, kleine Schwankungsbreite. Wenn wir jetzt allerdings einen Altcoin aus den Top 10 haben, zum Beispiel irgendwie XRP mit 150 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, und der bewegt sich mal um 10%, werden da 15 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung bewegt. Und wenn wir uns mal allein die Top 100 angucken, der Altcoins, wert da schon 15 Milliarden Marktkapitalisierung? Keiner. Also mit anderen Worten, wenn XRP sich um 10% bewegt, bewegt er 50% des gesamten Markts. Ne? Also deswegen sind die Top 10 hier raus, um den Eindruck der gesamten reinen Altcoins nicht zu verwässern. Und uns interessiert ja in erster Linie nicht nur, was mit den Top 10 passiert, sondern mit dem gesamten Markt. Und wenn wir jetzt diese Altcoin-Grafik mit der Bitcoin-Grafik vergleichen, dann können wir darüber eben auch so ein paar Trendmuster oder nicht Trendmuster, aber so Potenziale, sag ich mal, ableiten. Potenziale, die vielleicht eher beim Bitcoin liegen oder eher bei den Altcoins. Jedenfalls wollen wir uns erstmal mit dem Bitcoin auseinandersetzen, weil da interessiert uns ja im ersten Schritt, ist der Bärenmarkt Boden ungefähr bei den 50.000 Dollar vielleicht nah? Wenn er es ist, sind die Chancen auch relativ gut, dass er bei den Altcoins relativ nah ist, weil es ja da so die gewissen Marktdynamiken gibt. Hier habe ich jetzt den Tageschart und was da ganz interessant zu erkennen ist, ist, dass der Bitcoin jetzt hier ein tieferes Tief entwickelt hat. Ist marginal tiefer unter dem Tief vom 6.2. Also der war da ja bei den 60.000 Dollar, jetzt irgendwie gegen die 58.000 Dollar gefallen, aber wir haben auf jeden Fall ein tieferes Tief, definitiv. Der MACD, der darunter zu erkennen ist, bildet ein höheres Tief. Der MACD ist ein absoluter Trendfolgeindikator und kann uns damit Trendsignale ausweisen. Ob wir jetzt einen Aufwärtstrend haben, einen Abwärtstrend, ob der Aufwärtstrend endet, ob der sich fortsetzt, ob es eine Trendwende oder ähnliches gibt. Wenn wir tiefere Tiefs im Kurs haben und höhere Tiefs in den Durchschnittslinien des MACD, dann ist das eine sogenannte bullische Divergenz. Und eine bullische Divergenz ist ein explizites Trendwendesignal. Auf dem Tageschart ist das ein Signal, dass es wahrscheinlicher werden lässt, dass wir hier auf den Niveaus, die jetzt aktuell gehandelt werden, tendenziell noch einen Tacken tiefer, eine Trendwende reinbekommen. Eine Trendwende. Ob es die Trendwende ist, die in den nächsten Bullenmarkt führt, das wissen wir hier erstmal noch nicht. Es kann auch eine Trendwende sein, wie im Tief des 6.2. Auch da hatten wir eine Abwärtsreaktion, gefolgt von einer bullischen Marktphase. Ist per Definition eine Trendwende, aber war nicht die Bärenmarkt-Trendwende. Darüber hinaus haben wir hier unten den RSI, der zeigt uns an, ob wir überkaufte oder überverkaufte Kurse haben. Das ist ein relativer Indikator in Abhängigkeit der vorherigen Preisniveaus. Und wenn der Markt sehr stark von den vorherigen Preisniveaus abweicht, also relative Schwäche zeigt, dann fällt er hier in diesen 30-Punkte-Bereich. Überverkaufte Kurse signalisieren, dass wenn eine Trendwende, Wahrscheinlichkeiten für eine Trendwende steigen, dass dadurch dann umso mehr Price Action nach oben zu erwarten ist. Und hier sehen wir eben auch, dass der RSI ziemlich tief steht. Das hier ist ein Datensetup, situativ, das erstmal dafür spricht, dass wir über die nächsten, zeitliche Dimensionen sind mal schwierig zu bemessen, aber sagen wir mal so über die nächsten 2-3 Monate vielleicht, wieder eine bullischere Marktphase erwarten dürfen. Und je nachdem, wie tief der Markt bis dahin steht, wäre es dann auch denkbar, dass es die Trendwende wird. Um einzuordnen, ob es die Trendwende wird, müssten wir dann schon eine Zeiteinheit höher gehen in den Wochenchart. Bevor wir das machen, möchte ich es allerdings erstmal mit den Altcoins abgleichen, um auch da die Perspektive zu öffnen. Da sehen wir ebenfalls hier das Tief vom 6.2. und die aktuelle Entwicklung des Markts. Hier können wir festhalten, dass die Altcoins noch kein tieferes Tief entwickelt haben. Mit anderen Worten, relativ zum Bitcoin halten sich die Altcoins relativ stark. Kann man jetzt natürlich wieder Gründe für suchen. Die Altcoins, die haben natürlich auch schon stark abverkauft. Die stehen schon sehr niedrig, viel tiefer werden die wahrscheinlich nicht mehr fallen. Ist ein Signal dafür, dass die Altcoins durchaus schon in einer ernsthaften Bodenbildung handeln und dass auch bei den Altcoins eine Trendwende wahrscheinlicher wird. Die höheren Stände im MACD haben wir auch, die überverkauften Kurse im RSI noch nicht ganz, aber wenn es jetzt nochmal weiter runter geht bei den Altcoins, während der Bitcoin auch nochmal fällt, dann wird es da umso explosiver im Sinne einer zyklischen Trendwende tatsächlich. Jetzt gehen wir nochmal auf den Wochenchart, um das Thema hier mit den Signalen abzuschließen. Da haben wir nämlich ebenfalls bullische Signale, die darauf hindeuten, dass die Trendwende nicht mehr weit entfernt ist. Hier, wie gesagt, hat der Kurs jetzt ein tieferes Tief gebildet vom Bitcoin. Der MACD steht allerdings schon ein gutes Stück höher mit seinen Durchschnittslinien. Fällt der Bitcoin jetzt noch weiter, was durchaus zu erwarten ist, eben wie gesagt in diese 50.000 Dollar Bereiche, wäre zu erwarten, dass mit dem tieferen Tief im Bitcoin die Chancen ziemlich gut sind, dass der MACD das tiefere Tief vermeiden kann. Dann sind wir auch auf dem Wochenchart in einer bullischen Divergenz. Sind wir im Wochenchart auf einer bullischen Divergenz, dann würden sich die Wahrscheinlichkeiten maßgeblich erhöhen, dass wir auch in eine zyklische Trendwende reingehen. Die Signalbasis ist bisher nicht verkehrt. Die abschließenden Signale haben wir noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung. Bei den Altcoins sieht es ähnlich aus, nicht viel anders, speziell wenn wir den RSI nochmal berücksichtigen. Beim Bitcoin hat der RSI auf Wochenbasis niedrigste Niveaus erreicht. Das ist normalerweise die Phase, wie im vorherigen Zyklus zu erkennen, in der wir dann eine bullische Trendwende, zyklische Trendwende bekommen. Bei den Altcoins sieht es ähnlich aus und auch speziell hier diese letzten Bewegungen im MACD. Wir kriegen kaum noch tiefere Tiefs im MACD, während die Altcoins doch noch ein Stückchen tiefer gefallen sind. Und auch da wäre, falls überhaupt noch ein tieferes Tief zustande kommt, zu erwarten, dass wir bullische Divergenzen bekommen. Also sowohl beim Bitcoin sieht es nicht verkehrt aus, dass die 50.000 Dollar Niveaus ein wirklich interessantes Niveau sind, auf dem wir mit ersten Käufen beginnen können oder über deine Strategie den Sparplan eben erweitern, Hebelgrößen ausweiten und ähnliches. Ab da wird es einfach wahrscheinlicher, dass wir eine Trendwende bekommen. Ob wir sie bekommen werden, wissen wir nicht. Deswegen müssen wir mit Strategie drangehen. Weil wir können wenigstens festhalten, dass der Kurs sich bis dahin schon mal ungefähr um seine 60-70% aus dem Allzeithoch korrigiert hat. Und wenn man als Anleger noch bei über 100.000 Dollar das Bedürfnis hatte, den Bitcoin zu kaufen, dann sollte man sich ab 50.000 Dollar doch wirklich glücklich schätzen, den wieder zu bekommen. Für die Hälfte praktisch, ne? Und je tiefer er dann fällt, umso besser. Das sind die Signale. Und nochmal ein abschließendes Signal, um vielleicht die Altcoins, das ist dann auch der letzte Chart, den ich habe, um die Altcoins gegen den Bitcoin abzugrenzen, habe ich hier die Bitcoin Dominance, die bezeichnet oder die beschreibt ja die Kapitalsumme des Bitcoin des gesamten Markts, also auch da wieder die relative Kapitalsumme, beziehungsweise wie viel Marktkapitalisierung hat der Bitcoin und wie viel Marktkapitalisierung hat der gesamte Markt. Die liegt jetzt aktuell um die 58%, aber weniger als die absoluten Werte. Relevant ist eigentlich diese letzte Bewegungsfolge. Und da sehen wir eben, dass speziell mit den jüngsten Abverkäufen beim Bitcoin, als der eben von seinen 75.000 Dollar um 15.000 Dollar gegen die 60.000 Dollar gefallen ist, die Bitcoin-Dominance extrem stark ausgeschlagen hat. Da sind hier zwar nur ungefähr 2% Verfall in dieser Bitcoin-Dominance, aber es sind halt 2% der gesamten Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts, die relativ beim Bitcoin stärker vernichtet wurden als bei den Altcoins. Jedenfalls ist auch das ein Signal wieder dafür, dass der Bitcoin noch einiges an Abwärtspotenzial hat, die Altcoins eher weniger. Und es gibt ja so diese Meinung am Markt, die auch nicht ganz falsch ist, dass wenn der Bitcoin steigt, die Altcoins steigen und wenn er fällt, dann fallen auch die Altcoins. Das ist auch in den meisten Teilen so, nur es gibt unterschiedliche Trendausprägungen. Der Bitcoin steigt manchmal übermäßig stark, wir haben es in diesem Zyklus gesehen, neues Allzeithoch, meisten Altcoins haben es nicht gemacht. Der Bitcoin fällt aber manchmal auch übermäßig stark, während die Altcoins das nicht mehr machen. Ein praktisches Beispiel wäre die letzte zyklische Trendwende von Bitcoin, Jahreswechsel 22-23. Ethereum hat Anfang des Jahres 22 seine Trend... Moment, jetzt vertue ich mich. Im Sommer des Jahres 22, ich meine war Juni, Juli, seine Trendwende, sein Zyklustief ausgebaut. Ethereum hat ein halbes Jahr vor Bitcoin seine zyklische Trendwende entwickelt. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt wieder so kommt, ich möchte nur da nochmal den Kontext liefern. Diese einfachen Kausalitäten, die manche Anleger haben, die sind manchmal nicht richtig. Ne? Also wie gesagt, die Altcoins verkaufen im Moment nicht mehr so stark ab wie der Bitcoin. Ist auch ein Signal, wenn die Altcoins im Moment auch nicht mehr so sexy sind und viele Anleger bei Altcoins resigniert haben. Ich weiß, du investierst nur in Bitcoin. Aber sei es drum, Anleger, die sich für den gesamten Markt interessieren, haben jetzt auch bei Altcoins die Chance, wenn wir dann wieder anfangen zu filtern, die richtigen Altcoins haben. Polkadot, Matic, Cardano, diese ganzen Altcoin-Dinos haben eher schlechte Chancen, wenn wir es mit Datenanalyse betrachten. Neuere Coins haben bessere Chancen. Das ist vielleicht auch noch so eine Erkenntnis, die man von Zyklus zu Zyklus irgendwann gewinnt. Die wenigsten Altcoins, die in einem Zyklus stark performen, sind auch die Altcoins, die im nächsten Zyklus stark performen. Das sind häufig Eintagsfliegen. Weil du hattest mich auch gefragt, wie langfristig Altcoins halten oder was für ein Zeithorizont und sowas. Ne? Auf Altcoins zu spekulieren, macht Sinn, wenn man das Risiko kennt. Und vor allen Dingen in der Portfolioallokation muss man das Risiko akzeptieren, dass die Lieblingsprojekte aus dem letzten Zyklus vielleicht nicht unbedingt die besten Performer im nächsten Zyklus sind. Es hat sich bisher immer herausgestellt, dass die Altcoin-Dinos nahezu sterben und der folgende Zyklus von Altcoin-Projekten lebt, die auch neu sind, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ich meine, es gibt schon ein paar Projekte, die jetzt in den Startlöchern sind und gute Chancen haben, in den nächsten Zyklus gut zu performen. Aber es werden wahrscheinlich auch noch massig neue dazukommen, die jetzt noch Small Caps sind. Gerade deswegen sind ja auch Small Caps so interessant. Wir hatten zum Beispiel ein Small Cap, KS, Casper. Den haben wir, ich weiß jetzt auch wieder nicht genau, wann wir den in die Analyse mit aufgenommen haben, war irgendwie vor 2 Jahren oder sowas, da war das auch noch ein Small Cap. Mit ein paar 100 Millionen $ Marktkapitalisierung bewertet. Der hat hinterher, da stand der irgendwie unter 1 Cent, hat dann sein Allzeithoch bei 20 Cent gebildet und der war dann hinterher ein Top 20 Coin. Anderer Coin wäre Render. Auch da, gleiches Spiel. Auch hinterher Top 50 Coin gewesen oder so. Also, da würde man dann eher in die Small Caps reingehen, je nach Risikoverständnis, das man hat. Mhm. Aber nur, um es mal angesprochen zu haben, dass das ein interessanter Markt ist, ja.
Ja, verstehe ich. Ja, wie du sagst, viele Wege führen nach Rom. Mich würde aber eine andere Frage interessieren. Wenn du jetzt all diese Tools nicht mehr hättest, zoomen wir mal ein bisschen raus, ein bisschen anderes Thema. Wenn du jetzt die ganzen Tools hier nicht mehr hättest, also du wüsstest nicht, wie Elliott Waves funktionieren, du hättest kein Trading View, du hättest keine Indikatoren, gar nichts. Und du müsstest jetzt dein Kapital investieren, dein privates. Nach welchem Prinzip würdest du vorgehen?
Dann würde ich nicht an der Börse spekulieren. Wenn ich investieren möchte, strategisch investieren und nicht also nicht gamblen, dann lebe ich ja von Informationen. Und ich brauche irgendeine Art der Information. Die Information habe ich in diesem Fall durch die Chartanalyse. Eine andere Form könnte eine fundamentale Analyse sein. Aber irgendeine Information brauche ich ja. Ich würde ja nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht, was alles so gehandelt wird. Jetzt fehlt mir natürlich spontan ein Beispiel, ein gutes, das es plakativ macht. Aber ich weiß nicht, werden Senfkörner oder der Preis von Senf irgendwie an der Börse gehandelt?
Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung davon. Ja, was soll ich denn da machen? Da muss ich mich ja erstmal mit dem Markt auseinandersetzen und ich brauche eine Informationsquelle. Und wenn ich die nicht habe, dann setze ich mich, wenn ich die Elliott-Wellen-Methodik nicht habe und ich hätte auch die fundamentale Analyse nicht, sodass ich auf eine andere Analysemethodik umschwenken könnte, dann würde ich mir vielleicht einen anderen Markt suchen, dann würde ich mich vielleicht mit Immobilien auseinandersetzen oder sowas. Aber ich brauche ja eine Informationsquelle und die habe ich in dem Fall über die Elliott-Wellen-Methodik.
Aber das ist genau der Punkt, oder? Weil viele machen es ja genauso, oder? Blind, ich mache was und du hast es eigentlich sehr, sehr schön beantwortet, oder? Es geht nicht ohne Werkzeug, ohne Wissen, ohne Insights, die du hast, um fundamental eine Entscheidung zu treffen. Außer du sagst, ich zocke ein bisschen rum und finde es lustig, habe Spaß dabei. Fair, kann man machen. Aber ich glaube, das ist ja, was vielen Leuten einfach immer wieder so schwer fällt, oder? Zu verstehen. Ja, man kann es nicht mehr hören. Ich brauche einen Plan, oder du brauchst einen Plan, du brauchst einen Exit, du brauchst einen Einstieg, du brauchst ein gewisses Werkzeug, sonst gibt das Geld lieber jemand ab, der das sozusagen für dich verwaltet, oder? Und ja, ich finde es auch sehr, sehr schön, wie datengetrieben du bist. Ich glaube, da sind wir uns vollkommen einig. Also ich bin auch sehr, sehr, ich wünsche mir auch, dass Bitcoin-Superzyklus, wie wir es vorher kurz besprochen haben, parabolisch nur nach oben geht, logischerweise, oder? Aber ich kann mir noch viel wünschen. Der Markt zeigt uns was anderes und danach muss man sich bewegen und handeln. Du hast aber am Anfang auch auf die Frage geantwortet, ob du lieber Satoshi Nakamoto oder Warren Buffett treffen würdest, hast du mit Warren Buffett geantwortet. Warum?
Ja gut, das war eine Antwort aus dem Bauch raus. Ne? Ich habe jetzt wenig Zeit gehabt, mir darüber
Gedanken zu machen. Ja, aber das sind die besten Antworten.
Ja, ja. Also wenn ich jetzt eine Antwort darauf geben muss, warum, dann war es natürlich aus dem Bauch heraus, weil ich irgendwie so ein Bauchgefühl hatte. Ich weiß nicht, was mir bringen soll, Satoshi Nakamoto zu treffen. Vor allen Dingen, das ist ja auch wieder gerade dieses Pseudonym, Satoshi Nakamoto, da kann ja wieder alles Mögliche hinterstecken. Vielleicht ist es auch sehr enttäuschend, den oder die Gruppe, die es ist, kennenzulernen. Ich meine, es gibt ja auch jetzt hier irgendwie so eine Verschwörungstheorie, dass der Epstein dahinter steckt oder ja, in dem
Bitcoin. Gibt auch die künstliche Intelligenz aus der Zukunft.
Ja, weiß also ich meine, wenn es der Epstein gewesen wäre, wäre vielleicht enttäuscht.
Ja, aber
ich weiß es nicht, aber es könnte. Oder irgendein anderer Teufel, den es gibt, was weiß ich, da kann man sich einen Teufel überlegen. Manche. Und es könnte vielleicht enttäuschend sein, so jemanden zu treffen. Bei Warren Buffett weiß ich wenigstens, wer es ist. Ich weiß, dass der seine gewissen Erfolge hat. Ich meine, der hat natürlich auch gesagt, dass er Bitcoin nochmals geschenkt haben möchte. War, glaube ich, mal irgendwann eine Aussage vor ein paar Jahren. Also, der möchte einen Bitcoin nochmals für $1 kaufen oder sowas. Wäre natürlich aus Investitionssicht jetzt ein Fehler gewesen, kann man sagen. Aber dafür hat er andere Sachen richtig gemacht. Also,
aber das ist ja wieder der Punkt. Nicht Recht haben, sondern Geld verdienen.
Bitteschön. Und es geht ja auch nicht dabei geht es auch wieder um Angst oder Gier. Ne? Der hätte ja auch sagen können, ich sehe, dass der Bitcoin steigt. Er war aber nicht gierig. Mhm. Ja? Dafür hat er mit seinen anderen Assets genug Geld gemacht. Ich glaube, seine größte Position war, glaube ich, Apple oder Coca-Cola. Eins von beiden. Oder das sind die beiden größten.
Ich glaube, es war Coca-Cola, aber ja.
Eine von den beiden, ja. Er hat ja genug Geld gemacht. Mhm. Und wenn man von dem ein bisschen was lernen kann, Strategien entwickeln. Gibt so ein anderes Beispiel, was ich auch mal gerne habe. Denn du hattest ja gerade die Frage von wegen Informationen. Ne? Wenn ich jetzt die Elevel-Methodik nicht hätte und ich möchte Informationen haben, man kann sich natürlich auch Informationen von anderen holen. Deswegen sind wir beiden ja auch Dienstleister.
Genau.
Wir bedienen dieses Feld. Man muss ja nicht immer alles, das Rad neu erfinden oder selber alles aufarbeiten. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben jetzt 5 Analysten, in Summe 40 Stunden die Woche oder am Tag sogar, 40 Stunden am Tag, die wir uns mit dem Kryptomarkt auseinandersetzen. Kann man neben der Arbeit nicht abbilden. Dann sucht man sich halt jemanden, der das für einen erledigt. Ne? Wenn ich jetzt zum Warren Buffett gehen kann und ich frage ihn, welche Aktie kaufst du denn als nächstes? Und der sagt mir das, dann würde ich dem auch gerne mal irgendwie $1,000 oder sowas dafür in die Hand drücken. Der wird wahrscheinlich noch viel mehr dafür nehmen.
Ich würde gerade sagen, das ist cheap.
damit wäre er wahrscheinlich zufrieden. Aber um das Prinzip, den Gedanken zu verstehen,
ja.
Man kann auch so jemanden dafür bezahlen, dass man einfach Expertenwissen bekommt. Und bei Warren Buffett würde ich mich sehr darüber freuen, wenn der mir sagt, welche Aktie als nächstes gekauft wird, bevor es alle anderen wissen. Mhm. Ne? Deswegen, das wäre vielleicht über das Bauchgefühl hinaus die rationale Antwort darauf.
Wie bist du denn persönlich investiert, jetzt prozentual? Also Kryptowährung, bist du von deinem Asset, hast du Immobilien, was kann ich, 50%, 30%, 30% Kryptowährung, 30% Aktien?
Das ist eine gemeine Frage, weil ich darüber nämlich tatsächlich kein Buch führe.
Nee, aber so ungefähr.
Und die andere Sache ist, dass ich jetzt ja im Moment sehr stark im Cash bin, weil wir den Bärenmarkt haben. Ich habe jetzt ja im Moment relativ wenig Kryptowährung.
Oder anders gefragt,
investierst. Zielinvestitions.
Ja.
Also ich muss sagen, es ist natürlich eine sehr individuelle Antwort. Ne? Ich würde niemandem empfehlen, 100% in Kryptowährung zu investieren, wenn mich jetzt jemand privat fragen würde. Man kann es machen, ich würde es aber nicht empfehlen. Wenn es jemand macht, würde ich dem nicht sagen, ist eine schlechte Idee. Ich würde es nur nicht so machen. Im Gegenteil, ich habe ja gerade gesagt, ich bin konservativer Investor, so empfinde ich mich wenigstens. Und nicht umsonst habe ich mir den Beinamen Bärenmarkt in diesem Zyklus reingeholt, weil ich eben nicht diese ganzen explosiven Kursziele gesehen habe. Und ich bin auch nicht derjenige, der auf 10 Jahre nur auf den Bitcoin spekulieren würde. Deswegen nochmal, man muss meine Antwort vor dem Kontext verstehen, dass ich konservativ handle. Und trotz, dass ich konservativ bin, würde ich sagen, so ungefähr 50% meines gesamten Investitionsvolumens konzentriert sich auf den Kryptomarkt, aber auch wieder vor dem Hintergrund, weil ich damit genug Erfahrung habe und weil ich mich da tagtäglich mit auseinandersetze. Hätte ich die Erfahrung nicht und ich bin ein konservativer Investor, würde ich vielleicht so 20-30% eher machen. In die Richtung. Das ist so der Richtwert, ja.
Thema Aktien. Ich meine, ist auch ein heißes Thema momentan. Oder SpaceX. Also wir nehmen das Ganze heute, das Mittwoch, was ist heute, der 7.?
10.
Zehnte.
Ja.
Genau, das heißt, in 2 Tagen,
glaube ich, 16.
ist das IPO. Das heißt, wenn das Video
am 16. geht Ihnen in
Handel. Ist 16.
Ja.
Ja, müssen wir schauen, wann das Video hier rauskommt. Kann der IPO schon durch sein? Vielleicht ist er kurz davor. Wie stehst du generell? Also die Theorie ist ja momentan, und das würde mich interessieren, wie du das von deiner Sicht einschätzt, die Theorie ist ja, das Kapital momentan, ja, Nasdaq, also die Indizes steigen. Also Nasdaq, S&P haben ja parabolische Moves gemacht wie letzten 2 Monate, 3 Monate. Bitcoin, andere Marktphase. Wir haben es vorher gesagt, wir nennen es einen Bärenmarkt, sind in einer anderen Marktphase. Okay, so ist es halt. Viele sagen ja, Bitcoin korreliert mit dem Nasdaq. Ja, momentan halt nicht. Ist ja völlig okay. So, jetzt, eine These ist ja, dass viel Kapital weil wir auch keine Altcoin-Saison gehabt haben, diese Spekulationsthematik, oder fließt jetzt eigentlich in diese Spekulationsblase über die IPOs? Also, dass SpaceX an die Börse geht. Ich meine, was hier passiert, ganz ehrlich. Ich habe letztens einen extrem geilen Podcast gehört von ein paar VCs, also Venture Capitalists, die auch sehr, sehr früh bei SpaceX dabei waren, etc. Die haben auf der Bühne gesagt, ja logisch, das, was jetzt kommt, ist Exit-Liquidity für uns, weil wir machen 4, 5, 6x auf SpaceX und wir brauchen Kapital, um rauszukommen. Die haben das 1:1 hier auf der Bühne gesagt. Und für mich ist einfach so, das, was ich jetzt sehe bei SpaceX, kommt ja noch Anthropic, OpenAI kommt ja auch noch Ende Jahr und so weiter. Hier werden rote Flaggen gehisst, aus meiner Sicht, wie bei einer Altcoin-Übertreibung. Also bei diesen parabolischen Moves, oder? Alle sehen nur noch das Geld und ich werde reich und rechnen sich reich, oder? Und deshalb fließt jetzt viel Kapital, das ist die Theorie dahinter, in diese IPOs, weil die Leute halt sehen, ja, hier spielt nichts, Altcoins sind langweilig, Bitcoin ist langweilig, der Kryptomarkt ist tot, hier drüben, hier werde ich reich. So ein bisschen plakativ gesagt, oder? Und das Geld fließt jetzt dahin.
Das hatten wir im Prinzip die letzten Jahre zwar mit den KI-Aktien.
Genau, richtig. Und das wird jetzt noch viel, viel heftiger werden. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Die These ist ja dann schlussendlich, wenn die Leute sich da die Finger verbrannt haben, einige haben sich sehr, sehr viel angehäuft an Vermögen durch diese Börsengänge, dann wird wieder Kapital, ein schlauer Investor investiert ja in die unterbewerteten Märkte. Und das ist dann wieder Bitcoin, der Kryptomarkt, oder? Und dann wird eigentlich diese Rotation, wo jetzt in die IPOs fließt, wieder zurückfließen in den Kryptomarkt. Wie valide ist aus deiner Sicht diese These? Wie siehst du generell dieses Thema jetzt mit den ganzen Übertreibungen an den Märkten bezüglich künstlicher Intelligenz?
Ob es die Kapitalrotation aus den IPOs in den Kryptomarkt geben wird, so wie du die These jetzt
aufmachst. Also ein Teil davon, sorry, das muss ich präzisieren.
Wie auch immer, kann ich nicht bewerten. Das Kapital könnte in die IPOs fließen und danach wieder in den Goldmarkt.
Genau.
Kann alles sein. Wir wissen nicht, welches Interesse genau das Kapital richtig als nächstes hat.
Korrekt.
Ne? Also darauf könnte ich jetzt nicht spekulieren und ich kann auch keine Prognose zu abgeben. Wenn du mich dazu fragst, wie ich jetzt die IPOs sehe, da muss ich sagen, mit Anthropic und mit OpenAI habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Zu SpaceX findet sich auf unserem YouTube-Kanal unter anderem ein Einführungsvideo, was überhaupt SpaceX ist, mit allen Daten, Fundamentalanalyse in dem Fall. Eine Anleitung, wie man in SpaceX investieren kann und wie die offiziellen Daten dann hinterher waren, als die ihre Genehmigung für den IPO bekommen haben. Jetzt fehlt mir der Fachausdruck. Egal, die mussten da Governance, heißt das Governance? Nein.
Ist egal.
Egal, die mussten auf jeden Fall ihre Zahlen veröffentlichen. Deswegen habe ich mich mit SpaceX ein bisschen mehr auseinandergesetzt. An SpaceX habe ich auch tatsächlich Interesse, da zu investieren. Nicht unbedingt ins IPO, muss ich aber sagen.
Das ist der Punkt,
bin ich bei dir. Dabei möchte ich nochmal den Horizont eines Investors beleuchten. Ja? Weil es gibt Marktphasen, die hast du jetzt gerade beschrieben. In denen haben wir Kapitalrotation durch gewisse Marktsektoren. Und diese einzelnen Marktphasen schon fast zu traden, wäre ich vorsichtig. Wenn ich aber als Investor langfristig über Jahre und Jahrzehnte im besten Fall eine Investitionsstrategie entwickle und SpaceX ein Teil meiner Portfolioallokation ist, dann bin ich gerne dabei. Ne? Aber mir ist das auch zu heiß, in den IPO direkt zu investieren. Da ist jetzt viel zu viel Trubel drumherum. Wie du selber gesagt hast, Exit Liquidity, allein, dass wir so eine hohe Retail-Quote beim IPO haben. Ich glaube, da sind irgendwie 30% und normaler ist 5%. Normalerweise gehen 95% der IPO-Aktien an institutionelles Kapital und ich glaube, diesmal sind es nur 70%, egal. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass jetzt hier so ein bisschen Werbung gemacht wird, damit kleine Anleger die Exit-Liquidity stellen. Und dadurch kann ich mir gut vorstellen, dass die Aktie, wenn sie dann in den Handel geht, erstmal eine große Korrektur übergeht. Und im Übrigen sieht man das auch bei den meisten IPOs, dass die erstmal nach Launch oder nach Aktienlaunch, dass die Aktie dann erstmal stark korrigiert. Das hatten wir auch bei Tesla zum Beispiel oder Amazon oder was weiß ich, ne? Wenn es dann aber eine Korrektur gibt, dann bin ich sehr stark daran interessiert. Wenn es da auch wieder um das, also mehr als fundamental kann man dazu ja bisher noch nichts sagen, weil es keinen Chart gibt, den man analysieren kann, also keine Kursdaten. Außer so ein paar Pre-IPOs, zum Beispiel auf Jupiter, das ist wieder so eine Solana-Kryptowährung.
Habe ich gesehen.
Ja, da kann man zum Beispiel schon das Pre-IPO handeln.
Ich glaube, Hyperliquid kannst du es, glaube ich, auch handeln. Irgendwie sowas.
Auf jeden Fall haben wir noch keine validen Kursdaten, keine verlässlichen wenigstens. Fundamental finde ich das ein super spannendes Thema, weil SpaceX ultra stark in diesem Sektor auf. Das ist ein Monopol, was sie haben. Die haben ja, jetzt lass mich wieder nicht lügen, ich glaube, es gibt 15.000 Satelliten in unserem Orbit und denen gehören, glaube ich, 12.000. Also denen gehören weit mehr als die Hälfte aller Satelliten, die wir im Orbit haben. Die wollen jetzt ihre Rechenzentren in den Orbit schießen, mit Solarsatelliten da irgendwie betreiben und darüber KI-Rechenleistungen verkaufen. Das machen die ja jetzt schon. Und jetzt sind schon die großen Player daran interessiert oder machen es schon. Die schließen jetzt schon hunderte Milliarden Verträge mit SpaceX ab. Also wenn das Unternehmen auch noch nicht mega profitabel ist, was da für eine Kohle zirkuliert, ne? Und wenn wir dann auch noch dieses Zukunftsfeld der Weltraumwirtschaft mit in den Raum werfen wollen, das ist schon ultra interessant, ne? Man muss das natürlich alles vor dem Hintergrund der hohen Bewertung sehen. 1,75 bis 2 Billionen US-Dollar soll ja die Bewertung am Ende sein. Wenn er dann nochmal korrigiert um die Hälfte, dann könnte es attraktiv werden. Es ist äußerst interessant, mit einem hohen situativen Risiko verbunden, marktphasenweise, aber langfristig denke ich, dass das ein Knaller werden kann.
Bin ich voll bei dir. Vor allem, ich bin ja Ingenieur, mich interessiert das Thema einfach persönlich extrem, was ingenieurstechnisch alles passiert. Ich finde es einfach mega spannend. Ich finde es extrem. Also mit den Rechenzentren im All bin ich nicht so on point. Da gibt es auch Pro und Contra.
Aber bis 2028 wollte er das übrigens, also so relativ zeitnah.
Nee, ob es also wirklich sinnvoll ist, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, das Fass möchte ich nicht aufmachen, sondern ich finde es einfach per se, bin ich voll bei dir, mega interessant, das Unternehmen per se. Ja, aber was nehmen wir so als Fazit hier auch mit? Wir sind, glaube ich, schon fast 2 Stunden dran, so plus minus, ja, so plus minus, so wie es ausschaut.
2 Stunden, ja.
Ich meine, wir sehen einfach, ich glaube, die wichtigste Quintessenz für mich ist halt, und du hast es einfach einmal mehr bestätigt auch, je rationaler man unterwegs ist, rational bedeutet für mich auch datengetrieben, einen gewissen Plan hat, dann ist man einfach immer noch besser unterwegs, als man gambelt was rum. Das ist ziemlich obvious, also ziemlich logisch, dass das eigentlich so ist, oder? Aber trotzdem, viele Leute verstehen es immer noch nicht. Was würdest du so abschließend sagen, was war für dich eigentlich aus deiner Investment-Historie sozusagen die eine Sache, die du gelernt hast? Was das absolut Wichtigste ist, wo du sagst.
Ja, die Rationalität einfach, ne? Also du hast es ja schon gesagt, auf den Punkt gebracht. Ich sage immer, das Tödlichste an der Börse sind Emotionen. Das hört sich immer so, so obvious, wie du gesagt hast, ne? Ist ja offensichtlich, ne? Trivial, ne? Ist ja klar. Aber wenn man sich an die Daten hält, dann ist man vorne. Das ist einfach so. Geduld ist ein großer Punkt. Wir hatten gerade über Angst und Gier gesprochen. Ich hatte gerade ein Beispiel gebracht. Es gibt Marktphasen, in denen kann man nur zugucken und gehört nicht zu den Gewinnern. Ganz wichtig auch dann das Rauschen ausblenden zu können, weil wenn man dann wieder auf Social Media unterwegs ist, dann gibt es wieder die einen Kommentatoren, die sagen, ja, guck mal, ich bin nur da unten schon eingestiegen und ich habe jetzt so viel X gemacht und so ein Kram. Ne? Ja, dann kriegt man natürlich vielleicht ein bisschen FOMO, das ist natürlich und menschlich, aber an der Börse ist es halt nicht angebracht, menschlich und natürlich zu sein. Ne? Da muss man rational sein und nicht emotional. Geduld. Deshalb, weil es dann solche Marktphasen auszuhalten gibt. Und ich weiß nicht, ob es wieder André Costolani war, die Börsenlegende, der gesagt hat, dass die Börse wie ein Bahnhof ist. Es gibt immer einen Zug, in den man einsteigen kann, aber es macht keinen Sinn, wenn der Zug losfährt, da hinterher zu rennen. Ne?
Ja, der nächste kommt dann wieder.
Wartet man halt auf den nächsten. Ne?
Außer in Deutschland, da kommt vielleicht nie
ein. Ja, gut. Ich fahre zum Glück nicht so oft Zug, also.
Nee, aber ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Als, ja, wo findet man dich am besten?
SDA Solutions auf YouTube. Auf X SDA Solutions 1. Das ist so die Öffentlichkeitsarbeit, die wir betreiben. Da haben wir dann unsere regelmäßigen öffentlichen Analysen zum Bitcoin, Altcoins. Traditionelle Finanzmärkte wird da jetzt auch immer mehr. On-Chain-Daten präsentieren wir auch häufiger mal auf X. Da dann ein bisschen mehr Echtzeit, näher am Marktgeschehen dran. Und ich denke, dass man darüber schon einen ordentlichen Vorteil gegenüber dem übrigen Markt schaffen kann.
Sehr schön, wir werden logischerweise auch alles unterhalb verlinken. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das Video auch ankommt. Ist jetzt doch über 2 Stunden geworden, sehr, sehr viele Informationen.
Natürlich möchten die Zuschauer unbedingt ein Like da lassen.
Unbedingt Klassiker,
oder? Und natürlich auch mal vielleicht ein Feedback geben, wie die das Gespräch fanden.
Definitiv.
Deinen Kanal abonnieren, meinen Kanal abonnieren.
Alles, jetzt ganze To-Do-List, check, oder? Nee, aber ich danke dir vielmals, dass du auch die Zeit gefunden hast, hier in die Schweiz zu fahren.
Vielen Dank für die Einladung.
Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, mal schauen, vielleicht können wir das bald dann wiederholen, wenn die Märkte wieder mal gedreht haben und ein bisschen positivere Stimmung im Markt per se ist, obwohl ich ja die aktuelle Marktphase extrem geil finde, weil jetzt
wird das ist eigentlich die beste
Marktphase jetzt auch zu nutzen, oder? Antizyklisch zu handeln und deshalb, ja, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast und wenn dich interessiert, was wir machen, weißt du, wo du uns findest, unter marksteinerconsulting.ch. Da findest du alle Informationen. Kommt auch bald eine neue Webseite endlich. Wir haben es auch bald geschafft. Aber in diesem Sinne, Alexander, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.